Los geht's. Jetzt sind wir online. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen... Hallo Max, komm rein. Folge. Da hat sich wer auf deinen Platz gesetzt. Schon aufgestanden, zack. Zu einer neuen Folge Willi Becher und mehr. Im guten Rhythmus. Ich glaube, wir haben gerade die letzte Folge vor 3 Monaten aufgenommen. Nee, 2 Wochen sogar her ungefähr. Also sind eigentlich ganz gut. Haben heute auch einen richtig schönen Anlass dafür, dass wir hier alle beisammen sitzen. Max muss jetzt erstmal in der zweiten Reihe sitzen, weil er auch gerade noch etwas zu tun gehabt hatte.
Er hat immer noch zu tun.
Wie immer. Immer zu tun. Ist auch gut so. So soll es sein. Wir brauen nämlich gerade Bier. Und zwar brauen wir Bier mit...
im Restaurant Chung.
Ich bin der Lan.
Und ich bin der Long.
Jo. Und Max ist auch noch dabei.
Der andere Max. Der Koch Max und der Brau Max sitzt da hinten. Sag mal hallo, hört man dich?
Hallo!
Ja, dann hört dich auf jeden Fall. Und hier mir gegenüber...
Ich bin auch wieder da. Hier ist der Fritz. Hallihallo.
Servus. Stimmt, die letzte Folge war, glaube ich, ohne dich, oder?
Richtig. Urlaub.
Hattest du Urlaub?
Ja, da war ich auf Heimaturlaub.
Ah ja.
Ja.
Wo ist deine Heimat?
Das ist bekannt.
Ja, ja.
Das wunderschöne Aschaffenburg natürlich.
Im schönen... Im schönen Hessenland. Aber bist du damals schon... Na, das war noch vor dem 1. April, ne? Oder war es nach dem 1. April, wo du Urlaub hattest?
Das war währenddessen.
Bist du da öfters über die Grenze gefahren nach Hessen? Weil da ja
Warum?
Alles, naja, weil es da doch so ein bisschen liberaler zugeht als in Bayern? Nee.
Okay. Ja, also da geht es auf jeden Fall spießiger zu als hier in Nürnberg, sagen wir es mal so.
In Hessen?
Da gab es auch noch keinen Bußgeldkatalog
zu
dem Zeitpunkt. Ja. Aber das ist ja den gibt es so auch bestimmt nicht lange.
Nee, glaube ich auch nicht.
Schauen wir mal.
Anderes Thema, darüber reden wir heute nicht, oder?
Ja. Nö.
Kennen uns gar nicht damit
ich
aus.
Ich bin da auch nicht so drin in dem Thema.
Nee, also erstmal schön, dass ihr da seid. Coole Geschichte mit euch. Ihr hört ja auch fleißig diese Sendung ab und zu mal. Haben auch schon das ein oder andere Mal.
1 oder 5 Hörer.
Mittlerweile sind wir zweistellig, glaube ich. Also, weil ich habe herausgefunden, die Statistik, wenn du alle 4 Wochen die gleiche Folge hörst, also einmal im Monat quasi, ne, dann zählst wieder. Pushen gerade die Statistik nach oben. Dass wir vielleicht ja auch mal in die Charts reinkommen. Das wäre ja schon cool eigentlich, so die Top 100.000 mal zu knacken. Finde ich ganz gut. Unabhängig davon, genau, haben wir schon öfters über euch gesprochen. Eigentlich, glaube ich, immer nur lobenswert und haben es jetzt endlich mal geschafft. Seit doch ein paar Tagen haben wir es geplant, gemeinsam jetzt ein Bier zu brauen. Wollen wir darüber schon was erzählen? Weiß ich gar nicht. Was wir da so vorhaben?
Wir wissen oder auch nicht,
was es wird.
Können wir schon machen. Ja, wir wissen es doch gar nicht, was es wird.
Ja, stimmt. Bier
wird es immer.
Was wird's denn? Lass uns überraschen, oder?
Ein alkoholhaltiges Malzgetränk wird's.
Genau, das kann man. Stimmt, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Also alkoholhaltiges Malzgetränk wird's. Und in dem Sinne, haben wir schon ein bisschen überlegt, wie man das Ganze zelebrieren, wenn es fertig ist. Wir haben jetzt heute ja auch der 23. April. Ist übrigens der Tag des deutschen Bieres. Ne? Also der Tag des deutschen Bieres. Gut, oder? Ne? Ja. Und den feiern wir aber nicht.
Nee.
Feiert ihr den?
Bis jetzt noch nicht.
Bis jetzt. Habt ihr es überhaupt mitbekommen, dass der heute ist?
Nur durch deine Story gestern Abend um 12 also, Uhr
zwei.
Abends.
Also 12 Uhr 2 war es.
Ja.
Ja, extra lang
spezifisch. Ist jetzt auch kein wirklich wichtiger Feiertag. Es waren in der Vergangenheit 2 wichtigere Feiertage. Mhm. Der 12. April, mein Geburtstag.
Ja.
Und der 20. April. Das ist auch ein Geburtstag, aber eigentlich ist es 420. Und das wird jetzt gefeiert. Und da sollten die Deutschen dankbar sein, dass dieses Datum positiver behaftet wird in Zukunft.
Ja.
So schaut es nämlich mal aus.
So schaut es aus. Ich war in Spanien letzte Woche, meinen Bruder besucht und ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, Marihuana-Konsum ist dort nicht legal in der Öffentlichkeit. Also ich gehe jetzt mal von aus.
Der Konsum schon.
Echt?
Und der Besitz ist straffrei. Also das ist da auch relativ liberal.
Ja, wirklich?
Und es gibt ja Cannabis-Clubs in allen Städten.
In Spanien auch?
Ja,
guck klar. Mal, das wusste ich gar nicht.
Die sind ja da Vorreiter auf dem Gebiet. Da kannst du auch als Touri dir einen Mitgliedsausweis machen lassen. Ach. Und dann kannst du dich da reinhocken, was kaufen.
Ach, dann sind wir ja gar nicht so innovativ hier in Deutschland.
Nee, gar nicht.
Dann haben wir das einfach nur Copy-Paste.
Nee, wir machen das mit Scheiße halt.
Ja. Genau.
Ja. Genau.
Ach, krass. Okay, weil wir waren dann, also ich habe meinen Bruder getroffen in so einem positiv abgefuckten Strandbar. Ne? Und da waren, also mein Bruder lebt jetzt seit 8 Jahren und ich halt so, hey, ich komme jetzt aus dem Kifferland so ungefähr. Ne? Also. Und hier bei euch, und mein Bruder hat schon irgendwie, so, vielleicht wusste das auch nicht so genau, ja, hier ist es halt, also normal, dass man konsumiert, aber er dachte auch, dass es halt nicht legal ist in dem Sinne halt, aber es interessiert halt keinen. Und dann haben wir da Zigarette geraucht und Nachbartisch, so ein junger Typ auch, der hat die ganze Zeit bei uns Feuer geschnorrt, weil der keins hatte. Und irgendwann hat er so, ne, where are you from? Und dann, ja, Alemania. Und mein Bruder spricht Spanisch, ich nicht und so. Und er hat dann gleich, oh, Alemania. So, der wusste gleich und fand das voll geil. Und ich dachte, er war so total geflasht, dass das bei uns in Deutschland jetzt geht und bei ihm im auch ja wirklich freiheitsliebenden Spanien, sage ich jetzt mal so mehr oder weniger, nicht.
Ja, also ich kenne mich in Spanien auch nicht so aus. Es kann auch sein, dass das mit in den jeweiligen Regionen anders ist.
Ja, okay.
Ja, so, keine Ahnung.
Also mein Bruder lebt in Asturien, das ist eigentlich wirklich wie so wie das Baskenland fast, ne? So ein bisschen, sie sehen sich als das wahre Spanien an, aber auch nur die dort. So wie wir. Ja,
so wie wir die wahren Franken sind. So, ja, genau.
Wie wir Franken die wahren Bayern sind. Nee, andersrum. Ja, cool. Ansonsten lassen wir jetzt auch mal unsere Gäste hier mal zu Wort kommen, glaube ich, oder? Also stellt euch doch mal vor, was ihr genau macht. Und ich fände es interessant, ich habe natürlich kurz mal recherchiert im Vorfeld nochmal, ne, was so in den Medien über euch steht, aktuell oder in der Vergangenheit. Und aber erzählt doch mal, wer euch noch nicht kennt oder sowas, was ihr genau macht, wie ihr euch so ein bisschen positioniert auch. Also ihr habt ein Restaurant. Genau, und ist es so ein klassischer Asiaschuppen, wo es quasi Nudeln gibt und Sushi, oder ist es ein bisschen was anderes?
Ja, nochmal kurz zum Thema davor. Ich glaube in Asien sehr
professioneller Podcast funktioniert ja einfach nicht. Ne?
Sehr komm, stigmatisiert, glaube ich, in Asien. Ich glaube, Todesstrafe teilweise irgendwo noch und Knast. So.
Aufs Kiffen?
Ja, wegen dem Thema. Aber jetzt zu uns.
Ja, aber warten wir nochmal. Also, wie Todesstrafe. Auf Konsum auch, einfach so auf der Straßenkonsum oder.
Ziemlich stigmatisiert. Ja. Was ich zum Beispiel über Korea weiß, ist, dass ihre Bürger im Ausland nichts konsumieren dürfen, weil wenn sie dann das mitbekommen, wenn sie wieder zu Hause sind, droht eine Strafe. Also,
okay.
Genau, also das ist, darfst auch nicht als koreanischer Bürger darfst du nicht im Ausland, nur weil es da legal ist, dann entsprechend Cannabis konsumieren zum Beispiel.
Okay, krass.
Nordkorea, by the way, ist Cannabis legal.
Wirklich?
Ja.
Wer ist jetzt das richtige Korea? Nein, Spaß.
So chillig sind die da. Oder wirklich jetzt?
Das ja, wirklich, dass man wahrscheinlich wenigstens etwas hat. Ja?
Okay, krass.
Was ein bisschen Freude im
also
Leben
ich,
bringt.
Ich habe mal ein bisschen eine Geschichte mitgelauscht von unserem guten Bierbrauereifreund Sebastian Sauer, Freigeist Bierkultur, der war auch in Nordkorea unterwegs und der hat dann ein bisschen über die Brauereiszene dort referiert und da gibt es auch Brauereien verschiedene halt, ne? Und dann aber halt vieles in, also so Hotels dann, wo auch Ausländer dann Touristen kommen, also das war jetzt 6 Jahre her, glaube ich, wo der da war. Und dann hat er auch erzählt, ich weiß nicht mehr, wo es genau war, was für ein Hotel. Und für die Ausländer gab es das Helle und alle anderen haben irgendwie ein Dunkles getrunken.
Das war ganz dann skurril aus vermelzten Autoreifen gebraucht.
Aber ganz skurril. Aber das ist ja auch gefährlich. Also da sollte man ja dann echt aufpassen. Halt, ne? Ich meine, also per se wichtig, glaube ich, wenn man irgendwo hinreist, sich immer im Vorfeld zu informieren, oder? Wieder genau. So die
Modalität. Ja. Ja. Naja, aber jetzt der Übergang von Nordkorea zu uns, Südstadt in Fürth. Ja. Wir sind das Restaurant Chung in der Südstadt Fürth. Wir machen das jetzt seit 2020. Wir haben während Corona angefangen und haben am Anfang waren wir so ein typischer Asian Fusion, Asian Crossover Laden, was man hier so kennt. Und haben uns jetzt von Jahr zu Jahr zu einem doch Fine Dining Laden entwickelt. Und wir haben echt eine Entwicklung hinter uns.
Haben jetzt Bistro angefangen und jetzt nach und nach es uns so entwickelt, dass wir heute jetzt Menüs kochen.
Genau. Aber
Und unser Ansatz war quasi zu asiatischem Essen. Wir haben auch uns zu einem Fine-Dining-Laden entwickelt, weil wir ein bisschen gelangweilt waren von der ganzen asiatischen Szene hier in Deutschland. Ja. Weil ja doch die ganzen Läden, die es hier gibt, oftmals einfach sehr ähnlich sind. So mit aller Steuerung C, Steuerung V, kennst du einen, kennst du alle.
Ja.
Also jeder asiatische Laden hat ja eigentlich heutzutage ein gutes Curry, es gibt eine Ente, es gibt gebratene Nudeln und dann, wenn du noch ganz weg bist, gibt es ja noch dann Sushi dazu und das hat, ist ja jeder Laden. Also, deswegen bin ich auch immer so enttäuscht gewesen, wenn ich hier essen gehen wollen würde, dass vor allem asiatisch, dass ja eigentlich jeder den gleichen Mist serviert und da haben wir uns gedacht, ja, selbst ist der Mann und brauchst du selbst was machen, wenn man was Gescheites will.
So ist es. So habe ich das mit der Brauerei auch gedacht. so ein bisschen in die Richtung. Also ich sage mal so, ich glaube auch für viele Hobbybrauer, jedenfalls früher in Deutschland, vor 10 Jahren gab es ja, oder naja, 15 Jahre mittlerweile vielleicht her, gab es ja so Brauereien wie wir eigentlich gar nicht, kommerziell jedenfalls. Ne? Und im Ausland aber gab es solche Biere wie IPAs oder auch Stouts, Belgian Saisons und so weiter und so fort. Und du konntest es hier in Deutschland aber gar nicht wirklich auch kaufen, jedenfalls nicht in einer guten Qualität. Und was hast du dann halt gemacht? Selbst gebraut. Ja, so ist auch die amerikanische Craft Beer oder generell diese internationale Craft Beer Bewegung eigentlich entstanden, weil die in den USA halt einfach sich ja wirklich geschämt haben, diese Industrieware auszuschenken. Also das 0815-Ding einfach mal so, was zwar die Masse einfach konsumiert hat und irgendwie vielleicht auch irgendwie gut fand durch Marketing oder durch irgendwie Storytelling halt oder sowas. Und weil es halt aber auch nichts anderes gab. Ne? Dann haben die Amis angefangen, Becks zu importieren und Stella Artois und Heineken und so weiter. Und das waren die Premium-Marken dann. Dann haben die aber auch irgendwann schnell gecheckt, dass es auch scheiße ist. Dann haben sie die ganzen belgischen Sachen importiert. Also so Trappistenbiere und auch Lambics und Gösen. Also schon Freak-Zeug eigentlich. Orval und so. Also das ist die ganzen Sauerbierbrauereien in Belgien verkaufen einen Großteil ihrer Produktion in den USA. Cantillon ist so eine der Sauerbierbrauereien. Und die haben Belgien, glaube ich, wenn überhaupt 10% Absatz halt oder sowas. Und ein Großteil geht in die USA und die zahlen da Mondpreise halt auch für. Naja, und dann war das halt auch irgendwie, ne, und dann hast du halt selber gebraut. Also selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, sie muss die Dinge da manchmal in die Hand nehmen, umsetzen und dann, auch wenn es vielleicht erstmal komisch ist, aber wenn du dir so einen Weg in den USA anschaust, wie die dann halt auch aus der Garagenbrauerei raus zu Multimillionen-Dollar-Unternehmen aufgestiegen sind, geht doch. Eben. Wenn die das können, dann können wir das doch auch, oder?
Eben. The German Dream, ne?
Genau, the German Dream. Oder in dem Sinne auch für euch natürlich in die Richtung, ne? Aber ich meine, bei euch ist ja so, ihr seid ja, hier zu meiner Rechten, du bist ja gelernter Koch, genau. Sag ich jetzt mal so, ne? Hast ja auch in Nürnberg.
Klassisch gelernt, Nürnberg eine Ausbildung gemacht, im Wirtshaus fertig gemacht und dann.
Auch hier ein Restaurant, was jetzt nicht irgendein Restaurant ist. Genau,
hat auch einen Stellenwert hier, auch einen kleinen Namen hier in der Region. Und
warum haben die eigentlich keinen Stern? Weil es in Nürnberg schon so viele gibt. Ja, weiß ich, oder? Weil es vielleicht nicht zu casual ist. Also das Wirtshaus, die Diana ist ja also geil, ne? Fritz kennt es natürlich auch.
Ja.
Aber wahrscheinlich, ja, ist ja immer so. Nürnberg ist da ja schon krass ausgezeichnet. Fürth, glaube ich, gar nicht. Noch nicht, oder?
Noch nicht.
Ja. Aber ja, genau, da fertig gelernt und dann kam eigentlich die Corona-Pandemie. Hat angeklopft und dann haben.
Der Papa war da schon 60, hat er
sich genau, ihr habt das ja von euren Eltern.
Genau, der war dann schon 30 Jahre selbstständig. Da hat er gesagt: So, Jungs, eine Pandemie tue ich mir nicht an. Ja. Also, ich bin. Entweder verkaufe ich den Laden oder übernimmt's. Dann war es eigentlich ganz praktisch vom Timing her. Mein Bruder hat die Ausbildung abgeschlossen.
Ja.
Ich habe nach meinem abgeschlossenen BWL-Studium dann auch gedacht, ja, warum nicht, probieren wir es doch.
Ja.
Dann haben wir den Laden übernommen, der Eltern, in Eigenregie dann viel renoviert. Wir haben noch die ganzen alten Teller, Möbel der Eltern benutzt, dann einfach dann auf gut Glück dann im Oktober aufgemacht, 2020. Mhm. Aber dann ganze 2 Wochen aufgehabt.
Da war noch, da stabile konnte man noch Zeitung, offen haben. Ne?
Und
der zweite oder dieser lange Lockdown, Winterlockdown kam dann, glaube ich.
Der berühmte Wellenbrecher-Lockdown, damit man quasi die Familie wieder an Weihnachten sehen konnte. Ja. Daraus wurde ja nichts. Einfach dann während Corona, da haben wir dann das Sushi vom Vater übernommen und dann haben wir einen Lieferservice aufgehabt, um zu überleben. Im Juni 2021 haben wir wieder aufgemacht und uns das, wir mussten uns dann quasi von null anfangen, weil uns die Leute als Lieferservice abgestempelt haben. Mhm. So einen typischen Lieferando-Lieferservice, der halt, ein asiatischer Lieferservice, der halt Sushi hatte, warmes Essen, verschiedene Nummern zum Bestellen und das war ja nie unser Ziel, weil mein Bruder echt gut gelernt hat und wir Bock hatten auf was Neues.
Ja.
Und dieser Weg von dort Lieferservice und auch Bistro, bis wo wir jetzt sind, mit einem mehrgängigen Degustationsmenü, ist wirklich ein schwieriger Weg gewesen. Vor allem halt, weil dieses Stigma, dieses Vorurteil eines Asiaten echt hartnäckig ist. Also es ist, wie oft ich immer noch jetzt Leute hier kriege, die in den Laden reinplatzen und fragen, habt ihr ein Running Sushi? Wo ich immer denke, schau dich mal um, siehst du irgendwo so ein Laufband?
Ja, du kannst da ein bisschen rumrennen.
Ja. Ja, komm mal kurz aus der Küche raus.
Natürlich. Nee, und das ist ja auch
gar nicht jetzt... fünfmal im Kreis.
Ja, Running Kellner.
Kinder, ja, ja, genau. Ja, bin doch ich, hallo.
Aber es ist ja gar nicht so böse gemeint, sondern es ist einfach komplett was Neues, wo ich auch zum Beispiel jetzt uns sehr, sehr gut mich mit der Orca-Brau identifizieren kann. Das ist halt... ihr müsst ja auch sau viel erklären. Ihr habt sehr viel Erklärungsbedarf, warum ihr jetzt eine Kreativbrauerei seid, warum es bei euch nicht unbedingt das typische Helle gibt. Und ihr müsst euch auch wieder erklären. Und dann haben wir uns auch gesagt, ja, bei uns ist ja genauso. Wir müssen uns immer wieder erklären, bei uns gibt es keine klassischen Eierreis, Eiernudeln, Curry mit Ente. Gibt es bei uns nicht. Dafür gibt es ja immer bei uns dann, ja, einen fränkischen Stör mit einer schönen Kurkuma-Beurblanc. Oder
fränkischen Spargel mit regionalen Lamm.
Ja, genau. Zum Beispiel solche Geschichten gibt es halt bei uns. Also wir würden unsere Küche als neoasiatisch bezeichnen. Das ist ein Begriff, den ich versuche gerade ein bisschen voranzutreiben. Das ist eine Art von asiatischem Kochen, wo man, die halt nur möglich ist, durch Leute, die hier geboren sind, aber trotzdem einen Migrationshintergrund haben, wie jetzt mein Bruder und ich das sind. Wir sind ja quasi in, nennt man das zweite oder erste Generation? Meine Eltern sind hier als Vietnamesen rübergekommen und sind dann, haben uns dann quasi hier bekommen.
Das
sind
wir, glaube ich, ihr seid als Vater auf die Welt.
Nein. Ich bin in Nürnberg geboren. Ich bin in Nürnberg geboren.
Ja gut, dann.
Das will ich auch Diskussionsbedarf.
Und dieser Herr nochmal neben dir, wo bist du geboren?
In Nürnberg.
Auch
in
Nürnberg. Wunderbar.
Auch aufgewachsen in Nürnberg. Mittlerweile wohne ich in Fürth seit zweieinhalb Jahren.
Das ist doch nicht, Mann.
Solange ich jetzt schon bei euch bin, aber ja, genau.
Das ist dann auch deine Daseinsberechtigung
im Team. Seid ihr auch alle bei mir in der Nachbarschaft in der Haller Klinik auf die Welt gekommen?
Ja, genau.
Ja. Nee, und, alle meine Kinder auch zum Glück. Ich nicht, aber egal.
Krankenhausbros.
Genau. Ja, ja, ne, voll gut. Was mir gerade so einfällt, ist, weil du gerade dir da oder eure Philosophie der Küche beschrieben hast in einem Wort halt, ne? Gibt es sowas eigentlich auch im Bierbereich? Also, sowas wie, also bestimmte Küchen oder Kochstile oder?
Küchenausrichtungen.
Also die Küche ist, weiß ich nicht, französisch, asiatisch. Ja. Oder so. Also nur so Wörter oder, ne?
Ja, genau, ja, zum Beispiel.
Ja. Dann hat man ja eine Vorstellung drunter schon mal.
Kann man als Brauerei auch machen, wenn man eine gewisse Stringenz hat und sagt, ich bin der Typ, der für Stout berühmt ist.
Ja, aber wir machen was ja alles. Was ist man dann? Stout.
Wir sind eine Omni-Brauerei.
Ja, ja. Ja, aber sag ich auch, wir haben das ja auch so. bei uns fragen sie natürlich nicht nach Nudeln oder Sushi oder so, aber sowas, ihr habt ja auch normales Bier.
Ja, genau.
Ne? Oder macht ihr nur dieses Craft-Bier oder gibt es bei euch auch was Anständiges? Oder
so?
Oder halt,
das kannst du
eins zu eins ich probiere das mal das mit dem Hopfen, okay, aber das jetzt mit Himbeeren, nee, lass mal lieber. Ne? Halt, also so. Und ihr könnt das halt jetzt in einem Wort beschreiben, was ihr macht, so als Küchenphilosophie oder sowas.
Hat aber lange gedauert, bis wir das Wort gefunden haben.
Ja, okay, genau. Aber auch andere Küchen haben ja, oder, ne? Und man ist ja, also ich finde es ja immer skurril, auch wenn man jetzt einmal an sowas denkt wie Pizza. Also sowas Blödes, Einfaches, aber bis auf Ananas oder so, oder? Aber Kreativität auf Pizza oder Burger halt, ne? Also diese ganz dulli Gerichte, so wie Bier. Bier, Burger, Pizza ist ja irgendwie sowas. Oder Sushi vielleicht auch, ne? Ja. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, Fritz, ne? Du hast ja auch in einem berühmt-berüchtigten Sushi-Laden in Nürnberg gearbeitet, im Sushi-Glas, und du bist ja auch ganz klar echtes Sushi. Und wie sagst du zum
anderen? Ja, halt einfach, ich mag halt einfach so das traditionelle Sushi tausendmal mehr, wo es halt auf die Zutaten ankommt.
Den Fisch.
Anstatt
Fisch,
dass man einfach Fisch, überall in Eimer Mayo draufkippt, was ich halt einfach scheiße finde.
Ja. Ja, finde ich so geil. Ne?
Also
ich mag's, aber
Sushi ist halt so ein Essen, wo halt einfach die die Qualität der Zutaten.
Ich mag auch das traditionelle Sushi.
Ja, ja, sollte.
Ja. Aber ich stehe total auch, wenn da so Cream Cheese drin ist. Das, also ich weiß auch mittlerweile, auch durch den Fritz natürlich, der mir das vehement ins Hirn gehämmert hat, dass das halt nichts mit dem Sushi zu tun hat, wenn man sagt, das ist Sushi halt. Ne?
Ja, ja,
aber wir hatten ja vorhin, glaube ich, kurz drüber gesprochen, oder wir haben kurz drüber gesprochen, weiß ich nicht mehr, ne? Also wie viele Sushi-Läden, genau, wir haben kurz drüber gesprochen, dass ja, also in Nürnberg gibt es, wusstest du das, wird es mehr Sushi-Läden als in München?
Das glaube ich gern,
ja.
Ja.
Also aber nicht, also nicht die traditionellen Sushi-Läden, sondern insgesamt, was wir genau als Deutsche und vielleicht als und Sushi bezeichnen würden.
Drei davon
würden,
sind gut.
Ich wollte gerade sagen, und der Großteil serviert halt quasi eins zu eins dasselbe und ja, du kriegst es halt überall, weil jeder überall dasselbe haben möchte. Und dann macht ein neuer Sushi-Laden auf, du probierst ihn, denkst, ja, okay, kostet ein bisschen weniger oder irgendwas, dann nehmen wir halt den als neuen Sushi-Laden. Aber irgendwie, es gibt nichts wirklich Neu-Innovatives. Das ist halt ein bisschen schade. Aber
also, das beste Beispiel, was ich mal über Sushi sage, ist, mein Vater hat vor knapp, ja, doch, 25 Jahren den ersten Sushi-Laden in Fürth aufgemacht.
Ja.
Dann wurden die einmal so dumm angeschaut, wie, du servierst Drohnenfisch, Igitt, bla bla bla. Und jetzt, 25 Jahre später, jetzt wird im Rewe in einem Stand Sushi frisch gerollt, als Fastfood kann man sich mitnehmen.
Und es geht weg wie warme Semmeln.
Also das finde ich total absurd, diese Geschichte mit diesem, wie heißen die?
Itapi.
Kennst du auch, oder?
Ja, ich finde es auch, also aus mehrerer Sicht grauenhaft, es ist arschteuer.
Auch so im Aldi gibt es ja auch so.
Und dazu kommt halt dann auch noch, also ich, es ist halt kalt.
Sauteuer auch.
Ne? Und, genau, und wenn der Reis kalt ist, schmeckt dann einfach automatisch total scheiße.
Wie eine alte Semmel halt.
Aber den meisten Leuten reicht.
Wie eine alte was?
Wie eine alte Semmel.
Eine alte Semmel, ja.
Das ist ein guter Vergleich eigentlich. Ja, das stimmt.
Und ich habe da mal auch gearbeitet für Itapi. Ich weiß aber, wie das abgesetzt wird. Es geht weg wie sonst was.
Ja.
Deswegen gibt es auch einen Grund, warum die ja so krass expandiert sind und haben, ich glaube, jede, in ganz Deutschland sind sie fast jedem Rewe oder jedem Edeka ist ja so ein Stand da. Wo jetzt zum Beispiel, sagen, hätte mein Vater früher gesagt, so vor 25 Jahren, Sushi ist jetzt quasi Fast Food, der hat gesagt, so, nee, überhaupt nicht. Weil er hätte auch früher noch gute Preise nehmen können, weil Sushi ja so quasi ein Luxusprodukt war. Ja. Und jetzt ist ja wirklich so, Sushi ist ja für die Leute auch im Lieferdienst. Neben Burger, Pizza ist Sushi ja das, was man am besten liefern lässt.
Total, ja, voll. Nö, kann ich so unterschreiben, auch aus eigener Erfahrung. Ja, also ne, so dumm wie es ist, aber also wir haben ja das Jahr in Vancouver in Kanada gelebt und genau, es gibt da, also es ist riesengroß, also mehr wie 50% der Bevölkerung ist asiatisch in Kanada auch und da gibt es von der abgefahrensten crazy original Chinese Kitchen hin zu dem traditionellsten, der traditionellsten Sushis, aber halt auch das American Style halt alles und wir hatten halt einen so einen Sushi-Laden bei uns um die Ecke, wo wir gewohnt haben, die haben halt diese Cream Cheese Rolls, diese California Rolls, diese Spicy Tuna Rolls, also so diese Standard-Sachen halt serviert und alles to go nur. Das Restaurant sah super schäbig aus, innen zu sitzen, wirklich, also, aber das wollten die auch gar nicht. So. Und die hatten krasse Preise, also wirklich so Kampfpreise auch in Anführungszeichen, aber nicht nur wir, sondern als deutsche Touristen oder dann, wo wir da ein Jahr gelebt haben, sondern auch Leute, Locals vor Ort haben dort gegessen und das war halt wirklich aber so dieses, oh, ich habe jetzt mal, also ne, To-Go-Essen ist da ja nochmal ganz anders wie bei uns generell, aber du hast jetzt mal kurz einen Snack-Hunger und dann gehst du halt hin. Und dann holst du dir für $6.50 so eine 12er-Kombo, Spicy Tuna, Sweet Potato Roll und was war das, irgendwie Cream-Cheese-Zeug noch halt oder sowas. Ne? Also, das Krasse war, die Typen, also wir waren jetzt letztes Jahr, also es ist jetzt über 10 Jahre her, wo wir da gelebt haben, und es ist in Downtown Vancouver, direkt Stanley Park, riesenkrasse Touri-Ecke, alles ganz viel abgerissen in den letzten 10 Jahren neu gebaut und jetzt war er wieder da und die gibt's immer noch. Und die gleichen Typen, wirklich, die gleichen Typen, der Laden hat jeden Tag offen, das sind solche Arbeitstiere, das ist so fucking krass. Die stehen da immer noch drin und die arbeiten da immer noch und machen immer noch ihre Combo A und Combo B und Combo C. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann werden die weg sein, weil dann sind die wahrscheinlich also so reich, also kann ich mir nicht anders vorstellen, die machen nichts anderes, die haben nie zu, die sind immer da und arbeiten und die Leute also kaufen auch krass ein, aber genau, hat halt mit dem Sushi an sich, was echt ist, sagen wir mal so, nichts zu tun, hat halt trotzdem irgendwie so seine Daseinsberechtigung halt, ne? Aber was du gemeint hast, ist natürlich, dass der Deutsche, sagen wir mal so, der sich damit einfach auch nicht beschäftigt oder nicht auskennt, das einfach auch nicht anders weiß. Halt,
ja, genau, ne? genau.
Weil das halt so vorgelebt bekommt, ja. Wenn hier, weiß ich, wie viele Sushi-Läden gibt es in Nürnberg, 40 Stück, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht sind es 20, ist ja egal. Und ich davon glaub, sind halt 37.
Doppelt
halt,
so viel wie 40.
Sagen, ist es echt so? Noch mehr drauf. Alter,
Alter. Kurze Zwischenfrage, ich komme ja gerade so rein zum Arbeiten unten. Sind wir gerade bei den Klischee-Asiaten-Themen, oder?
Wir sind bei Sushi. Quasi.
Wir sind da noch nicht weg. Das ging von...
Schon
eine halbe Stunde drin fast. Ging,
quasi, von, wir sind von uns abgebogen auf den, was so klischee-asiatisch ist.
Ja. Vorher haben wir noch kurz Cannabis angekratzt.
Ja, genau. Mit Todesstrafe und so.
Genau.
Wahnsinn.
Die 23 mit knuspriger Ente.
Ja, genau. Aber man kann es halt auch so einfach bestellen, immer,
ja,
ne?
Ja,
bei
klar.
Euch.
Ja, bei uns sowieso, ja.
Bevor man irgendwas falsch ausspricht. Ja,
genau. Ich finde, da ist ein schönes Thema, was wir das letzte Mal hatten. Der positive Rassismus. Das fand ich wirklich eine ganz geile Sache, dass Asiaten positiven Rassismus erfahren.
Hat der Felix ja quasi gerade eben gesagt.
Das ist echt ein Thema.
Ja, genau. Selbstverständlich.
Ja, zum Beispiel mit den Kanadiern, die jeden Tag offen, immer noch ackern.
Alle fleißig.
Nur ackern,
so fleißig.
Genau.
So fleißig.
Ja quasi jetzt
so
fleißig.
Aber das Land kriegt halt trotzdem nichts auf die Reihe. Ne?
Naja, aber ja, also ich meine genau, was ihr macht, also wir haben es ja auch selber schon miterlebt, zum einen die Reise von euch als Kunden seid ihr bei uns, als Partner auch, als Freunde würde ich jetzt mal sagen, der ein oder andere war des Öfteren auch bei euch schon essen und es ist einfach eine Reise bei euch, ne? Also so, das ist, und das liebe ich bei euch sehr, dieses, also zum einen seid ihr, ich weiß nicht, konzeptionell ändert ihr immer mal wieder tatsächlich so ein bisschen was, wo ich auch gar nicht so genau hinterkomme. Genau, also so genau. Prime, Basic, genau. Gibt's noch Sushi, gibt's nicht mehr Sushi,
genau.
Was ist neu also, auf der Karte, was nicht, keine Ahnung, also so diese Welt halt, ne? Aber diese Basics, Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken, sorry,
Korean Fried Chicken.
Also, die Zunge ist schon locker nach dem dritten Bier.
Ist auch KFC, ja genau.
Genau, ne? Quasi, ja. Aber so, gibt es das jetzt noch oder nicht?
Ja, genau.
Oder also, seid ihr jetzt nur noch, jetzt gar nicht positiv negativ, sondern ne, auf dem Prime-Zug, genau. In Anführungszeichen. Also, weil ihr hattet das ja immer genau, so unterteilt, genau, ne?
Für die Hörer war jetzt kurz, nach dem Lockdown haben wir uns dann, weil wir dank über den Lockdown über diese Sushi-Schiene überlebt haben, haben wir sie beibehalten, obwohl wir eigentlich eher ins Fine Dining wollten. Ja. Weil wir gesagt haben, ey, die Leute haben uns ernährt, die Leute haben dafür gesorgt, dass wir überlebt haben, diese 8 Monate. Darum konnten wir nicht von heute auf morgen sagen, ey, danke übrigens für euer Geld die letzten 8 Monate und jetzt ciao, jetzt gibt es nur noch Fine Dining bei uns. Sondern wir sind da einfach, haben gesagt, kompromissmäßig haben wir dann von Donnerstag bis Samstag dann unser Fine Dining, was wir immer machen wollten, gefahren und am Sonntag und Montag entsprechend dann das, was wir während dem Lockdown gemacht haben. Mhm. Und dann haben wir jetzt, so haben wir 2021 angefangen und dann uns halt so stetig weiter und weiter entwickelt, weil die Leute dann unser Fine Dining doch viel spannender fanden, weil dann halt wir jede Woche mal was geändert haben und jeden Monat mal was geändert haben und die Leute dann gesagt haben, ey, ihr seid echt, echt gut in dem, was ihr macht und das hat uns auch in dessen bestätigt, dass wir halt in diesen Weg auch gegangen sind, dass wir dann immer weniger Basic, so quasi Sushi und Standardzeug machen, sondern immer mehr ins Fine Dining Prime gekommen sind und sind jetzt aktuell in 2024 so, dass wir 3 Tage Fine Dining anbieten, von Donnerstag bis Samstag mit einem saisonalen Menü, wo wir dann quasi fränkische, regionale Produkte nehmen, mit asiatischen Gewürzen oder Techniken kombinieren und dann dieses Neo-Asiatische, was ich vorhin angesprochen habe, dieses neue asiatische Kochen, dann kredenzen und am Sonntag machen wir jetzt ab sofort so, zurück jetzt zu dem KFC, dass wir sonntags immer
was
so...
ein sehr wichtiges Thema ist.
Ja. Nee, Sonntag bieten wir, also wir sind im Fine Dining, wir nennen es Fine Dining, aber wir sind schon sehr casual drauf, es geht locker bei uns zu, ist gar nicht so jetzt Etipetete, sondern, sondern am Sonntag sind wir noch lockerer drauf und machen dann jetzt ab sofort immer so richtig bodenständiges Essen mit Themenabenden. Ein Thema ist jetzt zum Beispiel das Korean Fried Chicken. Da gibt es Chicken bei uns mit regionalen Hühnchen. Frittieren wir schön aus.
Und kurzer Einwurf, den Korean Fried Cauliflower muss man auch probieren. Ist richtig geil, den ihr da auch produziert. Ich weiß nicht, ob ihr den immer noch habt.
Ja, aber den gibt es als Alternative immer noch.
Gibt es für unsere Veganer oder Veganer.
Allein wegen dem Wortspiel, weil es immer noch KFC ist, genau. Muss ich beibehalten.
Hat sich angeboten.
Stimmt.
Ja.
okay, verstehe.
Und sonst machen wir jetzt auch ab sofort, wir nennen das die Taste-Off-Serie. Wir nehmen uns ein Thema vor und kochen ein schönes 10-Gang-Menü zu diesem Thema und führen für einen sehr anständigen Preis, für 40 Euro pro Person.
Wie viele Gänge?
10.
Das sind quasi 10 Gerichte, die kriegst du alle zusammen auf den Tisch, wie so ein Family-Style-Sharing-Ding. Okay, okay. Ja, ja, also jetzt nicht irgendwie strikte Menüabfolge, sondern alles drauf.
Okay, cool.
Ja. Und zum Teilen alles, genau. 10 Positionen, 40 Euro.
Wow.
Genau, und da machen wir jetzt halt die letzten Themen, weil wir Taste of Dim Sum, da hatten wir quasi die Teigtaschen und die Dimsum-Kultur ein bisschen angesprochen. Taste of Izakaya, da gab es cooles japanisches Pub-Essen, wo man gerne mal ein Bier oder mal einen Wein dazu sippen kann. Und jetzt demnächst dann Taste of Hollywood in Korea. Und wir sind für Themen offen. Wir haben jetzt einfach Bock und Sonntag jetzt...
Bier.
Taste of Bier zum Beispiel.
Sonntags um 10 früh.
Taste of Weißwurst.
Also ich muss ja sagen, was ich ja bei euch so toll finde, weil ihr seid einfach authentisch. Und das ist mir immer ganz wichtig, also egal, ob das jetzt Brauerei ist oder Restaurants, ich finde, wenn was authentisch wirkt, dann ist es einfach gleich viel angenehmer. Also aber ihr seid ein cooles Team, ihr seid super nett, herzlich, man hat mit euch ein freundschaftliches Verhältnis. Und so geht es in ein paar Läden und in anderen hat man so ein Gefühl von, ich weiß nicht, das ist irgendwie gerade so aufgesetzt wirkt. Das ist bei euch null der Fall und das hebt euch von anderen ab. Und das ist auch bei Brauereien, hebt es manche von anderen ab. Und das ist für mich auch das, was euch so ein bisschen ausmacht. Ihr seid einfach in dem, was ihr tut, super authentisch und das macht Spaß.
Danke.
Und auch vor allem auch sehr gastfreundlich, weil also unser erster Kontakt, den wir hatten, ich habe euch angeschrieben über Instagram, glaube ich. Dann habt ihr euch irgendwann gemeldet, dann haben wir was ausgemacht, wir kommen mal vorbei und bringen Bier und so. Und dann bin ich mit Felix zu euch gefahren und habt ihr uns empfangen mit einem riesen Haufen Fried Chicken. Dann haben wir erstmal wirklich
und ihr hattet einen Haufen Bier dabei.
Und haben dann so ein bisschen unsere Biere euch gezeigt und so und hatten einen sehr, sehr schönen Nachmittag.
Ja, das war quasi Schicksal, weil ich wollte ja eigentlich euch wirklich anschreiben, weil ich habe ja nur in den Medien mitbekommen, dass ihr irgendwie mal einen Preis gewonnen habt als so beste Brauerei, irgendwas mal so.
Echt?
Also irgendwas hat immer einen Preis gewonnen. War irgendwie auch wahrscheinlich in der Zeitung. Der
erste wurde
irgendwie, also, irgendwie sowas bestimmt mal.
Es gab mal diese Falstaff Publikumsvoting-Geschichte oder so. Da habe ich einmal, also hätte man theoretisch können wir immer mitmachen, aber da musste halt dann über Social Media auch gut werben, hey, votet alle für uns und so. Da sind wir, glaube ich, Erster oder Zweiter geworden, weiß ich nicht mehr, mit Hoppebräu. Ja. Der hat dann nämlich auch gepusht. Und beim nächsten Jahr habe ich aber nicht mehr mitgemacht, weil ich dann halt auch keine Lust hatte. Also Falstaff ist eine gute, finde ich okay, gute Zeitung und so weiter, aber die wollen ja schon auch immer
die
so Klicks halt, ne? Ja, das solltet ihr mal, was ihr so hört, da mal hinchecken.
Und da war die Idee, aber auch, weil wir dann quasi beim Tucherbräu waren, haben wir gesagt, ach, ist irgendwie schon langweilig, weil zu uns als Küchenausrichtung noch als Typen würde eine Kreativbrauerei, die ein bisschen kleiner ist, viel besser passen. Und dann just in dem Moment hat der Fritz uns angeschrieben, ey, habt ihr nicht Lust, mal was von unserem Bier abzunehmen? Und seitdem ist unsere Erfolgsgeschichte.
Seitdem läuft's. Super.
Seitdem läuft's.
Ja, voll, total. Also ich finde das auch das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz gut, mit der Tucherbräu, wo du hast jetzt nicht gesagt, die sind schlecht oder scheiße oder was auch immer, ne, sondern die sind halt langweilig so. Und ich finde, das stimmt. Also leider, es gibt sehr viele also Brauereien da draußen in Deutschland, die gar nicht schlecht sind, aber halt langweilig so. Ne? So wie es viele Küchen gibt, die auch langweilig sind und gar nicht schlecht sind halt.
Vielleicht,
so, ne? Und wie du auch gerade so gesagt hast, und zu eurer Ausrichtung passt halt viel besser jemand, der auch so eine Philosophie hat oder Denkweise auch von den Produkten her und so weiter. Und das finde ich einen ganz guten Match. Ja, ich fand es auch, wo wir damals da waren, dachte ich auch so, ey, uiuiui, da kommen wir jetzt mal öfters.
Und ihr wolltet ja nicht
immer noch selber die Chefin viel zu selten da gewesen.
Stimmt, die Chefin hat ja gerufen. Wir haben den Tag noch ordentlich rausgezögert.
Ich weiß gar nicht mehr, wie, weiß ich nicht.
Dann dieses nur noch, jetzt müssen wir wirklich los, sonst geht's Ärger.
Ja, naja, und also ich kann ja, wie der Max auch gerade gesagt hat, Gastfreundlichkeit ist bei euch immer so schön, man fühlt sich wahnsinnig wohl. Ihr betreut da einen richtig schön und man kann sich einfach drauf einlassen, auch auf eine Reise. Und ich hatte bei euch einige Geschmackserlebnisse auch schon, die wirklich total genial waren halt auch. Also das feiere ich sehr bei euch, dass ihr auch so Kompositionen habt oder Ideen dann auch kreiert, die, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das war in eurem Geburtstagsmenü. Es war glaube ich auch ein Dessert oder irgendwas mit Senf.
Kokos-Essig.
Ja, das war einfach total krass, ne? Und also wirklich einfach Und das ist ja so ein bisschen auch wieder in unserer Bierphilosophie. Wir haben jetzt ja auch wieder ein paar neue Sorten. Dieses zum Beispiel Belgian Saison mit roter Beete und diesem wilden Pfeffer aus Indonesien halt, wo du auch erst denkst, ne? Also, ne? So, was auch immer. Und dann funktioniert es aber miteinander.
Muss man halt, erst mal probieren,
und,
ja.
Und das ist halt dann immer so das Geile halt. Und macht dann immer ultra viel Spaß. Aber man muss sich dann so drauf einlassen. Und ich finde, das kann man bei euch ganz gut, da einfach hinzugehen. Und finde ich auch gut mit den Menüs, wo du einfach, also, ne, gehst hin, hi, hier bin ich und jetzt geht's halt los. Genau. So, ich suche jetzt gar nicht aus, was ich esse. Also ich kenne es von meiner Frau zum Beispiel, die ist aber auch so ein bisschen erzogen worden. Also wenn ich irgendwo essen gehe und man auch so fränkisch irgendwie, man bestellt dann doch meistens irgendwie immer
das Gleiche,
was man so kennt. Richtig. Und das ist bei denen, bei der sehr krass, also entweder, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Schnitzel oder Schäufele oder so, also diese klassischen fränkischen Sachen halt oder sowas. Und da erweitert man ja selber gar nicht so sehr seinen Horizont halt auch so, weil man vielleicht einfach, man zahlt dann XY dafür und vielleicht schmeckt es mir ja halt am Ende nicht. Ne? Aber wenn du so einen Menüpreis hast und du gehst dann auf die Reise irgendwie, das ist irgendwie eine Art Essen gehen, die ich halt wirklich liebe mittlerweile auch. Also ich liebe es auch immer noch mal loszugehen und Schnitzel oder Schäufele zu essen. Ey, voll, alles cool, ne?
Also sind wir ja auch nicht anders.
Genau, ne? Also so genauso wie ich es liebe, ein normales Helles von der Tora oder von einer anderen Brauerei zu trinken auch. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja.
Ja.
Fritz schüttelt nur mit dem Kopf. Du Lügner.
Ich nicht.
Was meinst du, Schäufele essen oder
Tora? Helles trinken.
Also ab und an, ist schon nicht verkehrt.
Ja, kann ich schon reinlittern.
Kammer, ja.
Kammer. Aber da gibt es auch gute Schäufele und schlechte Schäufele.
So, ja. Ja, ist ja auch aus der Notwendigkeit, weil du das gerade gesagt hast, ja, mit dem Menü, das fertig, vorgefertigte Menü, weil ja auch quasi so, weil die Leute immer gefragt haben, was können sie denn empfehlen, was könnt ihr denn empfehlen? Wie so,
genau.
Bei uns hat alles geil und dann servieren wir mal alles Geile und dann sagen sie, ja, sonst normalerweise hätte ich sowas nicht bestellt, aber geil, dass ihr mir das quasi serviert habt, weil dann die was Neues dazugelernt haben. Ja. Wo ich auch immer zum Beispiel sage, bei uns muss man reinkommen, wie genau bei euch in die Brauerei, mit einem Open Mindset. Man darf dann ohne Vorurteile, man darf dann nicht irgendwie jetzt denken, in seiner Schublade denken, ihr seid Asiaten, ihr müsst so kochen. So, sondern bei uns muss man reinkommen mit der Erwartungshaltung, egal was jetzt passiert, ich lasse es auf mich zukommen und es wird wahrscheinlich meine Welt rocken. Weil wie wir kochen, ist wirklich, das checken auch Asiaten selbst nicht so richtig. Ja, ja. Wir hatten Koreaner da, die gesagt haben, wie kommt ihr auf diese dumme Idee, Kimchi in eine Eismaschine zu werfen? Ja, machen wir.
Kimchi zum Beispiel. Warum halt nicht?
Ja, genau.
Richtig.
Ja, warum halt
nicht? Wenn man zu viel Zeit in der Küche hat.
Genau. Oder auch jetzt Vietnamesen, die sagen, machen ein klassisches Gericht, bauen wir komplett französisch um, wo die sagen, ich erkenne diese Ansätze vollkommen, aber so, die werden nie auf die Idee kommen, das draus zu machen. Wo wir sagen, ja. Und deswegen auch dieser Begriff mit neoasiatisch, das ist ja nur möglich, weil wir hier geboren und aufgewachsen sind, weder in Vietnam noch richtig zu Hause sind und noch in Deutschland richtig zu Hause. Weil wir sind ja wirklich so Weltenwanderer, wo wir sagen, in Vietnam, wenn wir da sind, sind wir die Deutschen, in Deutschland sind wir die Ausländer. Mhm. Und das ist halt das, was uns das ganze Leben lang schon begleitet hat.
Mhm.
Und dieses Gefühl drücken wir auf dem Teller aus. Dieses es ist nirgendwo jetzt richtig beheimatet, aber es hat, und sind halt wir. Es hat die neue Generation an Deutschen mit Migrationshintergrund, wo wir auch immer zum Beispiel sagen, es ist so schade, dass es keine türkischstämmigen Mitbürger gibt, die sagen, ey, ich habe jetzt Bock mal auf was richtig Geiles, Neues, Türkisches oder was Geiles, Neues, Funky, Italienisches, sondern die bleiben halt in ihrer, auch mehr oder weniger in ihrer Lane, was wir ein bisschen schade finden und hoffen damit, wenn wir damit erfolgreich sein sollten, was wir machen, Leute zu inspirieren.
Ja. Ich meine, es ist halt der, also das, was du gerade gesagt hast, auch sei es jetzt Türkei, Italien oder so, es ist halt der, und auch im Bierbereich und vielleicht auch bei euch, ne? Also wirtschaftlich gesehen ist es wahrscheinlich der einfachere Weg, weil du mit weniger Widerstand bist und weniger
die Leute kennst,
nach außen, was Kommunikation angeht oder Erklärung angeht, einfach ein helles und ein dunkles. Sag ich seit 7 Jahren, ne? Würden wir ein helles brauen und ein Rotbier brauen und vielleicht einen saisonalen Bock und mal einen Weizen, würden uns die Leute hier einfach die fucking Bude einrennen und die würden uns hier jede Kiste raustragen, einmal in der Woche quasi, wir wären ausverkauft. Würde ich schwören, wirklich. Also wir wären hier die Knoblauchsländer Brauerei, ne? Alle würden hierher kommen Und wir hätten ausgesorgt. Das war so dumm, ja, weil wir verkaufen alles direkt. Wir müssten nicht mal in irgendeinen Markt gehen. Ja. Sorry, wir können euch nicht beliefern, weil wir haben nichts. Wir verkaufen alles hier direkt halt. Ne? Und dann kann man sagen, ja, du hast vollkommen recht, sehe ich auch so. Ich würde mir es viel mehr wünschen, dass es viel mehr dieses authentische und traditionelle und auch ein bisschen kreativere Mindset gibt in der Gastro oder in Brauereien oder auch im Weinbereich, ne? Wo es ja auch so langsam kommt, vielleicht in Richtung oder. Ja, da gibt es ja so viele Bereiche.
Aber ich verstehe auch, wie du schon mal gesagt hast, das ist wirtschaftlich auch, mein Bruder und ich sind ja auch komplett privilegiert, dass wir in unserem jungen Alter das überhaupt angehen können.
Ja,
aber weil wir
ja,
so privilegiert sind, wollen wir mal was vorantreiben.
Ja,
weil natürlich, meine Eltern sagen, haben uns auch am Anfang so gesagt, so, Jungs, macht's vielleicht nicht, macht doch vielleicht Imbiss, macht doch, weil das bringt Geld, das ist Sicherheit.
Das ist ja auch das Erste, was ich gehört habe hier. Ne? Wir machen was braucht ihr denn für Bier? Ja, also so normal ist halt nicht, ne?
Ja,
das solltet ihr schon machen. Weil, also ich hatte hier im ersten Jahr ein Tasting für den Rotary Club, ist es, glaube ich. Gibt diese zwei Lions Club, genau, Rotary Club, ne? Das sind lauter so Manager, Geschäftsführer und so weiter und so fort. Und das Erste, was die mir gesagt haben, war halt, ja, wenn du halt Geld verdienen willst, dann musst du halt schon Bier machen, was die Leute halt hier trinken. Und dein Etikettendesign musst du ändern. So halt, wie es alle machen halt. Ja, ne? Weil nur dann funktioniert es halt und so. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt vielleicht, aber das will ich nicht. Also ich will das nicht. Bevor ich das mache, mache ich es halt nicht mehr. So, das ist dann wirklich so die Einstellung halt. Und jetzt sind 7 Jahre drin und manchmal denke ich mir, hätte ich es doch nur anders gemacht. Weil so der Weg echt anstrengend ist und weiter auch anstrengend ist. Und wir gehen gerade auch selber tatsächlich in die Schiene rein, zu sagen, wir wollen jetzt dann doch mal ein helles haben oder so oder noch ein klassischeres Bier. Gar nicht in die Richtung, weil wir sonst nichts verkaufen oder weil das dann... Und das Interessante ist, wenn ich das an manchen erzähle, weiß ich, ob wir sogar vorhin drüber gesprochen haben, aber viele sagen dann, ja, ihr braucht ja auch mal ein Bier, wo man dann mal Geld verdienen mit kann. Ja, ne? So, ja. Das, jein, also ja, irgendwie ja schon, weil vielleicht, jetzt haben wir mittlerweile Namen, wir haben Standing und so weiter, und wenn ich ein helles mache jetzt hier oder wir als Brauerei, ne, und verkaufen das für einen doppelten Preis wie an Businesskunden zum Beispiel, wie jetzt Brauerei XY oder sowas, dann gibt es bestimmt schon viele, die sagen, ja, das nehme ich trotzdem, weil es ist ja von euch, ihr habt mittlerweile eine Strahlkraft, ihr habt einen Wert in der Marke, also und so, ich verstehe eure Philosophie auch in anderen Richtungen halt, und deswegen bin ich auch sogar bereit, auch als Kunde, als Trinker, ne, oder als eben Gastronom, vielleicht sogar, ich sage jetzt mal übertrieben, den doppelten Preis zu bezahlen, wie für ein helles von einer anderen Brauerei halt oder sowas. Und das ist halt, wenn du es dann ja so weit geschafft hast, irgendwie schon geil. Dann hast du vielleicht sogar einen Moneymaker. Ansonsten hast du keinen Moneymaker, wenn du ein helles zum Beispiel jetzt brauchst, weil du musst den Preis jetzt im Biersegment so niedrig ansetzen, dass du damit dann eigentlich wiederum in unserem in Einkaufs Politik auch, ne? Wie wir einkaufen, weil wir so klein sind und einfach nichts verdienst, also null verdienst. Eher noch draufzahlst halt am Ende. Also wenn wir so anfragen, wie kannst du mal für einen Adventskalender 2000 Flaschen irgendwie nächstes Jahr für diese und jene Firma, was auch immer, bla bla bla. Ja, keine Ahnung, ja. Ja, würde so und so viel, müsste man halt, also 0, irgendwas, also nicht 0, irgendwas Cent, aber unter einem Euro halt, ne, pro Flasche. Und umso weiter ich an die 50-Cent-Marke rangehe, zahle ich dann drauf irgendwann, weil das kostet mich das halt, ich zahle dann 20 Cent für eine leere Glasflasche, die ich halt einkaufen muss und so weiter. Und das checken halt viele leider nicht halt und so. Aber deswegen muss man sich auch ein bisschen anders und neu erfinden, und das ist vielleicht der schwierigere Weg. Aber am Ende, wenn das dann funktioniert, ist es auch der geilere Weg.
Halt. Definitiv. Genau. Also was wir jetzt aktuell, seitdem wir auch so umgestellt haben, dass wir jetzt nur noch diese festen Menüs haben, sind unsere
Bewertungen. Du musst los, ja?
Ich muss mal ganz kurz mich ausklinken, weil ich jetzt weg muss. Von daher, habt noch einen schönen, habt noch eine gute Zeit. Oh. Tschüss.
Ciao, Fritze. Mach's gut.
Mach's gut. Viel Spaß bei
dir. Früher oder später. Kannst du Max hochschicken jetzt, einen Platz frei. Oder der andere Max setzt sich darüber. Dann haben wir komplett so. Hä? Ja. Oh, da piepst unten. Jawohl. Ja, und das, genau. Und,
Muss ich aber zum Beispiel sagen, jetzt das Thema, bevor jetzt der Fritz dann reingeplatzt ist, das ist
so, Kiffen oder was?
Nee, mit dem, dass es einfach ein Weg ist, dass sich viel, viel mehr lohnt, weil wenn es Früchte trägt, schmecken die Früchte auch viel, viel besser, als jetzt, wenn man diesen 0815 Weg gegangen ist. Merken wir jetzt auch zum Beispiel, die Leute kommen bei uns rein mit ohne Erwartung und haben nur was gehört, dass wir ganz gut sind, und die gehen dann mit so einem Strahlen, mit einem Lächeln und sagen, ey, uns, ihr seid genial, ihr seid eigentlich viel zu groß für das kleine Fürth mit euren Ideen, wie ihr arbeitet. Und wir sagen, ja, deswegen machen wir es. Mhm. Wir machen es nicht, weil wir jetzt Geld verdienen wollen oder großartig müssen, zum Glück. Danke nochmal.
Ja.
Den Eltern, aber ja, genau, wo wir sagen, ja, und deswegen versuchen wir das. Weil lieber fall ich mal so auf die Schnauze und dann weiß ich das, okay, hat nicht geklappt, alles cool.
Ja.
Oh, aber ich will nicht jetzt in 10 Jahren dann mich fragen, oh, hätte ich mal das doch mal diesen Weg.
Ja, ich denke auch jeder, der Art Pionier ist auf eine Art und Weise, der, da ist es auch völlig in Ordnung zu scheitern. Ja, ne? Also so, ich sag mir das heute noch. Ich meine, wir haben auch einen Partner, der uns hier unterstützt, der persönlich, aber auch finanziell da ist, wenn wir in Schieflage geraten würden, der uns auch geholfen hat, 5 Schritte weiterzugehen natürlich auch. Ne? Also zu investieren in Technik, in Qualität, in Personal natürlich auch dann am Ende halt. Ne? Also und ohne so etwas geht's auch nicht. Gerade wenn du Pionier sein willst auf eine Art und Weise, brauchst du auch einen Support und Leute, die an dich glauben. Sei es jetzt, also ich habe auch hier nur anfangen können, auch durch meinen Vater, der etwas Geld reingesteckt hat. Der Junge, also ich meine, du hast jetzt, ich habe dir dein Studium finanziert, ne? Der sozialen Arbeit und betrieblich und jetzt willst du, also, aber finde ich ganz gut. Ja, und habe das dem auch erklärt, was ich vorhabe und wie ich das machen möchte und so. Und ja, mach doch halt mal. So, und ist jetzt auch, ne, auch von der ersten Investition, was dann Bankkredit anging, das war jetzt auch alles nicht so, dass wir, wenn wir gescheitert wären in den ersten 1, 2, 3 Jahren, bevor wir jetzt unseren neuen Partner, also neu, ja, das ist auch schon wieder 4 Jahre her, Christian, gefunden haben, in Anführungszeichen. Wenn wir da gescheitert wären mit der ganzen Unternehmung, dann wären wir jetzt nicht bis unser Lebensende verschuldet gewesen, genau, oder so, sondern wir haben halt klein und mit wenig Invest angefangen, um auch zu gucken, funktioniert das wirklich. Auch ja, als ich bin ja kein gelernter Brauer, kein Braumeister, sondern die Leidenschaft zum Beruf gemacht und da muss man ja auch aufpassen, dass es immer eine Art Leidenschaft noch bleibt, dass man die Freude weiter dabei hat, ne? Egal wie schwierig es eigentlich ist halt so. Ich meine, ne, bist gelernter Koch, aber selbst dann, wenn eure, also euer, du bist ja auch gelernter Koch, ne? Also so, du bist BWLer, also ich sage mal so, wenn euer Unternehmen jetzt nicht funktionieren würde, nicht weil ihr schlecht seid oder so oder nicht weil ihr was Falsches macht, sondern weil es der Markt einfach nicht hergibt, dann würden wir alle, also meine Wenigkeit auch, meine Frau als Innenarchitektin, Gelernte auch, ich meine, war jetzt viele Jahre nicht in dem Beruf oder noch nie wirklich. Ne? Aber trotzdem, also ihr als Köche oder auch als, ich sage, also euch steht die Welt dann trotzdem noch offen halt. Ne? Und ihr habt eine Erfahrung gehabt, eine Erfahrung gesammelt. Und ich glaube, es ist auch für eine Vita ganz geil, auch wenn man vielleicht gescheitert ist, aber zu sagen, guck mal, ich habe jetzt nicht so einen 0815 Sushi-Laden gehabt und der nicht lief. Oder ich habe jetzt nicht so eine 0815 Brauerei gehabt, die nicht lief. Weil dann würde man ja schon sagen, so, ja, kriegst du gar nichts auf die Kette. Ne? Guck mal, da gibt es 80 Sushi-Läden in Nürnberg und du hast versagt. Gut, das kann daran liegen, weil ihr ein Fürth seid. Ja, aber der Spaß ist. Ja, halt. Ja, ja, aber ey, guck mal, das war meine Vision, das habe ich probiert. Ich habe völlig out of the box gedacht und es hat halt nicht geklappt, weil so, und dann, weil es der Markt halt nicht hergegeben hat, weil die Kostenstrukturen nicht funktionieren, was auch immer, gibt es so viele Punkte. Und Scheitern gehört dann auch bei sowas einfach mit dazu. Finde ich überhaupt gar nicht schlimm halt. Und auch völlig, auch heute noch, wo ich jetzt gerade stehe hier oder sitze, völlig in Ordnung. Und das sollten sich viel mehr denken eigentlich, weil du dadurch dann, glaube ich, auch einfach mehr Mut entwickelst, neue Dinge auszuprobieren halt. Ne? Und nicht zu sagen halt, naja, guck mal, in Nürnberg gibt es 80 Sushi-Läden, die funktionieren alle halbwegs gut. Also ob du jetzt 81 hast oder so, ist ja auch egal. Mach jetzt auch nochmal einen auf, so wie es jeder macht. Und mach halt vielleicht dafür, weiß ich nicht, 5-mal mehr Mayo noch oben drauf in Pink und dadurch bin ich halt gehypter auf Instagram dieser, oder so.
Das flüssige Stickstoff da, dieses Kochreis ist ja das, was die Jahre...
Präsentation als alles
andere. Genau. Wo man jetzt auf Gläsern, Weingläsern anrichtet oder mit Trockeneis viel arbeitet.
Ja.
Das ist jetzt der neue Trend, dass es gar nicht mehr so auf den Geschmack kommt, sondern wo kriegt die bessere Instagram-Story?
Naja, das ist ja ein ganz cooles Thema gerade. Jetzt ist ja Max und Fritzig da gerade, aber egal. wegen dieser Geschichte, die ich jetzt in der Hand habe. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen im visuellen Bereich. Ich mache davon jetzt auch einfach mal kein Foto, aber das könnt ihr einfach mal googeln. Es gibt gerade hier in Nürnberg, ich glaube auch in Fürth und in Erlangen wahrscheinlich oder auch in der näheren Umgebung von der Tucher Brauerei Gratisproben zum Probieren. Und das ist einmal das Helle und das ist einmal das Rotbier. Das sind, glaube ich, auch 2 Sorten, die es schon länger gibt wahrscheinlich. Da gehe ich jetzt mal einfach von aus. Und ich sage jetzt auch einfach mal, rezepttechnisch und geschmackstechnisch hat sich, ist das wahrscheinlich wie eh und je. Also solide und kann man trinken, ja, sage ich jetzt mal so. Aber Design, Packaging, also was kann ich ändern, um wieder wahrgenommen zu werden? Sei es jetzt Stickstoff, eine fancy Anrichtungsgeschichte, Weinglas, pipapo, oder halt so ein fancy Design, wie das jetzt halt ist, ne? Mit einem Waschbär einmal auf dem Helm und einer Katze irgendwie in, wie nennt man so eine Stilistik?
Cartoon-Style.
Ja. Ja,
so. Das fällt auf jeden Fall auf.
Ja, es fällt wahnsinnig auf. Es ist grell. Also das Rotbier ist auch von der Farbe her eher Magenta. Meine Kinder, ich habe das gestern aus dem Edeka mitgenommen, meine Kinder, denen habe ich das gezeigt. Oh, geil, Kinderbier, gib mal her, Papa, das kann man, das Limo oder irgendwie so. Also ich finde es vom Branding her ja auch irgendwie ganz interessant und ganz spannend. Auch jetzt einfach mal, was das Etikett angeht und so weiter. Aber der Rest, den finde ich echt abgefahren. Also so, das hat mich schon echt ziemlich aus den Latschen gehauen, weil der doch, ja, wie ich immer recht, also die Tora erfindet sich schon gefühlt, also ja, kennt jeder, glaube ich, oder der Große, der hier zuhört, großer Nürnberger Fürther Bierkonzern oder Marke, die zur Radeberger Gruppe gehören und ja, sehr marktdominant sind halt und sich immer wieder die Geister drüber austauschen, ob das jetzt der größte Rotz ist oder doch irgendwie geil. Ja, ne?
So. Wie über Fritz zum Beispiel. Ja,
genau, ne? Also per se sage ich einfach, jedes deutsche Industriebier, egal was es ist, kann man trinken und im Vergleich mit internationalen Industriebieren sind die alle sogar sehr, sehr gut. So, ne? Und der Rest ist dann Einstellungssache und vielleicht
deswegen
auch.
Ich habe mich auch nur langweilig genannt und nicht irgendwie
schön. Ja, und es geht auch nicht um die Leute, die da arbeiten oder sowas, aber es geht dann auch so ein bisschen darum, wo lässt du deine 15 Euro für eine Kiste oder 19 oder 20 Euro, lässt du die halt beim Radeberger Konzern, lässt du den beim Bitburger, lässt du den bei AB InBev, Anheuser-Busch oder lässt du den halt bei mir. Wobei für 19 Euro kriegst du bei uns keine Kiste. Ja?
Bei uns kriegst du eine Portion KFC. Ja, super,
ne? aber es gibt ja die fränkischen Brauereien, Ammerndorfer, Elchbräu, keine Ahnung, gibt es ja genug so, oder Marsbräu oder was auch immer. Und lässt du da halt dann lieber dein Geld halt so. Ne? Ist ja auch ein helles, ist ein helles, ist ein helles irgendwie auf eine Art und Weise. Aber trotzdem, dieses Packaging finde ich total krass. Und auch der, was da so draufsteht und so, ich lese jetzt gar nicht groß vor und das kann jeder mal, ich probiere es mal zu verlinken, wenn ich dran denke. Ich höre mir ja die Folgen nicht nochmal an, ich schreibe mir auch nichts mit. Deshalb muss ich manchmal selber überlegen, über was haben wir jetzt eigentlich gesprochen. Aber das hat mich schon, also wenn man unten, da ist noch das Tucher, das Original-Logo oder so, oder das sieht halt, ne, hier so, das sieht schon sehr...
Das ist halt oldschool wieder, ne? Sehr, das kennt
sehr
man
sehr
halt.
Alt aus, ja, ne? Und, so, und gar nicht so zum Rest des Brandings passend irgendwie auf eine Art und Weise. Du ja vorhin, auch dieser Kronkorken, der so als Herz geformt ist, ne? Ja. Hier
unten. Ich weiß nicht, ob die das schon länger machen oder
die Farben geändert hat.
Also ich habe das noch nie gesehen. Leichter ob das schon länger so ist?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es ist ein neues Design der Etiketten. So.
Kann dieses gut sein,
super krasse minimalistische Retro-Design, ja, was ja auch mittlerweile jeder macht. Also, ja, ne, das ist.
Ist das beige neu? Ist das beige neu?
Ich glaube, beige war immer da.
Dieses beige-Etikett,
ich glaube, das beige war immer da, war von Tucher.
Ja, aber so, also so eine Tucher habe ich noch nie gesehen.
Und vielleicht sieht es jetzt auch nur extrem anders aus durch das Magenta das eben oder durch das Cyan auf dem anderen, der Kontrast dadurch.
Ja, die Farbe, das Beige kann schon sein. Das ist ja, also wenn ich jetzt hier diese Erlflasche daneben stelle, ist
ja
okay,
so. Ja, gut,
nimmt das, sich nicht das so gleiche, viel, der gleiche Ton, oder? Richtig. Vielleicht ist das einfach das, was die Druckerei dann auch irgendwie als. Keine Ahnung. Aber das ist ja das, was viele der klassischen Brauereien auch machen. Die erfinden jetzt keine neuen Marken oder neue Wege. Oder warum macht die Tora denn nicht einfach mal ein Stout oder ein Saison oder ein Pale Ale oder ein IPA. Warum mache ich nicht einfach mal ein fucking IPA? Also ich würde es feiern wirklich wie blöd und würde es geil finden. Eine Collab mit uns auch noch. Also ich biete uns an. Hier, ja? Also wirklich gerne. Würde ich sofort machen. Ja, bin da mittlerweile auch... Oder Warnsteiner.
Ja? Weil ein geiler BWLer sitzt.
Nein, nee, aber so einfach, nicht. Einfach, also einfach, ich würde mir wünschen, wenn auch Alteingesessene, sei es Gastronomen oder auch Brauereien, egal, ne, das sind jetzt unsere beiden Bereiche natürlich, aber auch einfach mutig sind und sich mal neue Dinge trauen und das nicht immer irgendwie ein Jahr lang hinterfragen, mit Kennzahlen belegen, funktioniert das wirtschaftlich oder nicht. Aber gut, die müssen halt auch so arbeiten und da kommt es halt am Ende des Jahres dann doch drauf an, ob da halt der eine Euro mehr oder weniger in der Kasse ist. Ne? Dann, wenn weniger, dann rollen halt Köpfe, Arbeitsplätze werden weggeschmissen. Aber ja, und bei uns ist halt dann jemand da, der halt sagt, ja, schau mal bitte mal, dass ihr nächstes Jahr
vielleicht nicht so
vielleicht nicht so viel Podcast ja macht, sondern auch mal Bier verkauft.
Auch was arbeitet.
Ja? Ja, weil, zum Mut bin ich ja, gehe ich ja voll mit bei dir, auch das Thema, auch ich glaube in der Gastronomie,
Ich bin jetzt seit eben aufgewachsen in der Gastronomie bei meinen Eltern im elterlichen Betrieb.
Wollt ihr, Entschuldigung, wenn ich nochmal eingrätsche, wollt ihr eigentlich was trinken? Den ganzen Tisch voll Bier. Aber wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde drin. Oh. Aber alles gut. Das können wir ja nochmal hier kurz mal ansprechen gleich. Aber erzähl ruhig nochmal weiter.
Genau, kurz dann mit dem elterlichen Betrieb, da bin ich auch aufgewachsen, aber ich sehe jetzt zum Beispiel bei unseren kleineren inhabergeführten Betrieben, finde ich, dass Mut ganz, ganz wichtig ist, weil über die Preisschraube kommen wir nicht mehr. Also wir können nicht so gut einkaufen wie die großen Konzerne. Ja. Wir können haben dann nicht ein großes Budget, wir haben dann nicht einen Laden, der dann unsere, also zum Beispiel einen richtigen Moneymaker, der dann quasi diesen schlechten Laden trägt, sondern wir müssen mit Mut und Innovation kommen, damit die Leute, die jetzt in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die eh nicht so viel Geld haben und essen gehen, Luxus ist, auch sich dann für uns auch bewusst entscheiden und sagen, ey, das ist mal was anderes, das ist was Mutiges und da will ich mein hart verdientes Geld lassen. Und das ist halt, glaube ich, meine, deswegen machen wir uns das Leben auch so schwer, dass wir jede Woche, jeden Monat uns was Neues einfallen lassen, dass wir immer halt wieder auf Zack sind, gar nicht jetzt in den Alltagstrott kommen, gar nicht jetzt so ein Standardprogramm auffahren, sondern immer wieder was Neues machen und so neu erfinden, damit die Leute halt auch immer noch Lust auf uns haben und sagen, ey, die Jungs haben wieder was Neues, ich muss vorbeischauen. Über Orca, das finde ich ja so hervorragend, darum arbeite ich auch so gerne mit dem Felix zusammen, dass sie jeden Monat einfach neues Bier haben. Welche Brauerei macht sowas? Wahrscheinlich eine wirtschaftliche Brauerei.
Das war vor allem auch so abgespacete Sachen, ne? Wie zum Beispiel das mit der Roten Beete und dem Pfeffer. Das ist halt, wo kriegst du sowas? Ja, genau. Also das ist halt schon cool.
Die neuen Sorten vorstellen dann noch?
Ja, das sollten wir auch machen, weil deswegen dürfen wir diesen Podcast überhaupt in unseren Marketing-Mix mit einbauen, dass wir natürlich auch hier unser Bier bewerben, in Anführungszeichen Bier, weil es ja auch sich immer wieder um alkoholhaltige Malzgetränke handelt. Aber unabhängig davon, genau, stimmt es, dieser Mehraufwand, den man da leistet, da hatten wir auch vorhin auch schon mal vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, ist wirklich abgefahren. Das habe ich mir auch erst vor kurzem tatsächlich mal so richtig realisiert, ne, für mich selbst, dass, also wie absurd Mehrarbeit das ist, sich jeden Monat, also das ist ja nicht nur so, okay, wir haben jetzt mal 4 Stunden, die nehmen wir uns jetzt und da entwickeln wir jetzt das neue Etikett und die neue Rezeptur und kaufen die Rohstoffe ein. Sondern es ist ja so ein kontinuierlicher Prozess, der die ganze Zeit da ist halt so. Ja. Der schwimmt die ganze Zeit mit. Auch weil man immer wieder halt, also ne, bei euch ja noch krasser sogar, wie ich finde, weil wenn wir uns jetzt was Neues ausdenken oder finalisiert haben in der Ausdenkung, okay, wir machen jetzt das mit Roter Beete und mit dem Andamalian heißt es, glaube ich, ne, dieser Pfeffer aus Indonesien, dann ist es abgeschlossen erstmal so und wir haben nur 2, 3 neue Sorten und dann die Komponenten sind vielleicht 2, 3 Sachen oder so, aber euch ist es ja noch viel wilder halt einfach.
Ja, da klappt also manchmal eine Idee nicht und dann musst du es wieder überdenken und dann fehlt die eine Sache, dann kannst du es komplett umbauen, weil der ganze Sinn dann nicht mehr stimmt, also das zieht sich teilweise schon sehr lange.
Ja, es zieht sich sehr, sehr lange und es ist halt auch 7 Tage die Woche ja eigentlich, 24/7 vielleicht, außer man ist in so einer Schlafphase, wo man gerade mal nicht drüber nachdenkt oder so, aber das schwimmt ja auch ganz gut, ne? Ja. Und auch die Inspirationen, man ist ja auch automatisch offen dann oder sowas, also so für so Dinge wie, wenn droppt einer oder man liest, ich kann mich erinnern, ich bin mal nach Berlin, war es glaube ich, im Zug gesessen. Und dann das Deutsche Bahnmagazin, da habe ich so einen Beitrag gelesen über Nelson Müller, den Koch eben auch, ne? Und dann hat der was über Sumak erzählt, über dieses Gewürz, was auch, glaube ich, in der arabischen Küche sehr viel genutzt wird und so weiter. Ich kannte das nicht. Und dann habe ich nur so drüber gelesen und dann halt auch, wie geil er das findet. Und dann hieß so die Frucht des Essigbaums und so. Und das klingt ja so cool. Daraus will ich ein Bier machen.
Ja, hatten wir es nicht mal mit Elefanten, was war's?
Elefantenohren.
Das Elefantenohren. So dein Elefantenohrenbier, das Dumbo.
Wie war es davon, weiß ich nicht.
Schon wieder vergessen.
Nein. Es war ja quasi, wir haben mal so.
Was, Elefantenhorn?
Wir haben was gepitcht. So,
mit Tieren mache ich nichts.
Sonst wäre es ja nicht vegan, ne?
Erstens, nur Laktose nutzen wir ab und zu auf dem veganen Bier.
Elefantenhorn wird so quasi übersetzt vom so Galadium, das ist asiatisches Rhabarber. Da haben wir das mal gezeigt und dann war die Idee, das mal so mit einem asiatischen Rhabarber ein Bier zu brauen. Also,
habt ihr mir gezeigt?
Naja.
Ich weiß
nicht. Macht
ja auch schon ein paar Tage her.
Da habe ich sehr viel Helles von der Tora wahrscheinlich.
Wo ich auch dir vollkommen recht gebe, mit dem inspirieren lassen. Und wo ich auch sage, dass, obwohl wir so ein junges Team sind, sind wir auch mega privilegiert aufgrund des 21. Jahrhunderts mit sozialen Medien, was wir konsumieren können. Ja. Wie Schwämme saugen wir das auf? Wir schauen nach New York, wir schauen in die großen Läden, wir schauen in die Sterne-Gastronomie in Asien, wir schauen da und da, wir schauen so viel ab, wir lernen so viel, was nur möglich ist, weil wir ja jetzt heutzutage mit einem Klick sofort auf einer anderen Welt sind, wo wir einfach so viel dadurch lernen können und auch kopieren können und Eindrücke sammeln können, die wo es früher einfach nicht möglich war.
Ja, definitiv. Also das ist, denke ich, auch was, was glaube ich, wo man sicherlich auch mal echt drüber nachdenken sollte, wie extrem Social Media, ne, das Internet per se, aber auch Social Media Küche verändert hat. In der Geschwindigkeit halt auch, ne? Weil du ja, wenn du jetzt heute über Instagram reincheckst und irgendwie in, ich sag jetzt mal, ist ja wurscht, in Hanoi oder so, ist ja egal, oder New York oder irgendwie irgendwas entdeckst, ne, könntest du das theoretisch morgen umsetzen.
Ja, genau. Genau, und so funktioniert die auch.
Das ist ja verrückt eigentlich, ne? Ja. Und das ist aber in allen, also Bierbereich, aber auch Design oder irgendwie Architektur, keine Ahnung, alle Sachen, wie viel das beschleunigt hat und so weiter. Und vielleicht aber auch nochmal mehr Leute sogar inspiriert oder inspirieren kann, halt auch in diese Richtung noch mehr zu gehen halt. Ne? Das ist schon geil eigentlich auch. Also das muss man sich echt, glaube ich, öfters mal drüber nachdenken. Ja, genau. Also total krass. Ja. Hallo Max, du bist auch in
der Sache. Ich hab euer Gespräch nicht gehört, aber was ich mir immer denke bei Social Media ist auch gerade mit diesen ganzen Trends, die aufkommen und alle Leute zeigen, was sie können, dass da auch sehr viel Bullshit verbreitet wird, der auch immer ganz oft, also gerade auch beim Kochen denke ich mir oft, ey, die können ja gar nichts und aber kommen da in Reichweiten, wo du ja denkst, ey, das ist ja absurd. Also deswegen, ich finde, das muss man auch immer so zweischneidig sehen.
Sagen wir so, du hast die Möglichkeit, dir jede Information zu ziehen, die du möchtest, aber es ist halt teilweise auch, wie du schon sagst, sehr viel Bullshit dabei.
Ja, total. Also ich finde es immer ganz lustig, schade, dass der Fritz jetzt nicht mehr da ist, weil der regt sich immer über die Schneidetechniken von den Leuten immer so auf. Der sagt immer, wie die mit dem Messer.
Ja, ja, aber das ist wirklich so eine Sache. Also dieses, vor allem das Filigrane halt, ne? Da denkst du auch immer so, schwierig.
Ja.
Aber gut.
Ja, aber ich finde, das muss man dann auch
aushalten.
Also aushalten, genau. Und auch ich verstehe euch als Handwerker, als Köche natürlich, die jetzt hat der da 9 Millionen Views auf seinem Ding drauf oder so, aber das ist halt auch, keine Ahnung, das ist ein Entertainment-Ding einfach.
Klar, da geht es auch gar nicht drum, wie gut er jetzt irgendwie
Skills
oder irgendwas.
Da gibt es den, ich will nicht gerade wieder nochmal heißen, das ist ein österreichischer Koch, dem folge ich auch, der hat auch so mit Tim Melzer
Kitchen.
Der Sepp, genau.
Was machst du?
Immer. Dann, der hat jetzt letztens einige so Instagram-Köche parodiert.
Das habe ich auch gesehen.
Er war nackt in der Schürze drin.
Ja, genau, die ganze Zeit mit den
Mittelfingern.
Genau.
Ficker da reinhält und so. Und alle so. Und aber der hat das sehr, sehr gut getroffen und witzig war natürlich auch, dass die angesprochen worden sind, tatsächlich da auch sogar teilweise drauf kommentiert haben und so. Also auch wieder, was die virale Reichweite anging von seinem eigenen Post, natürlich sehr gut getroffen. Und genau. Ich meine, das ist so ein bisschen auch natürlich wie vielleicht früher so die Fernsehköche, ne? Ich glaube, wenn man so Tim Melzer nimmt oder so, der hat jetzt auch, ich finde Tim Melzer irgendwie unabhängig, ob der kochen kann oder nicht, aber irgendwie einen geilen Typen. Ich höre dem seinen Podcast gerne, Fiete Gastro und so, und ich finde den irgendwie auf eine Art inspirierend, weil er auch eine Vita hat, so, ne? Weil er auch Tiefen und Höhen und offen, finde ich, darüber spricht. So. Und er hatte jetzt einen Instagram-Post gemacht, gestern oder heute, glaube ich, er hat jetzt 20 Jahre Fernsehjubiläum gehabt, war jetzt am Wochenende bei, keine Ahnung, mit Elton und Knossi in einer Sendung.
Eine wilde Kombo,
3-1, keine Ahnung. Ne? Ja. Dann war er Kitchen Impossible im Fernsehen und dann gab es, glaube ich, noch irgendwo auf dem NDR oder so ein 20 Jahre Tim Melzer im TV und dann hast du halt Fotos von ihm gezeigt und so und hat er, glaube ich, in seinem Post rein, wie er damals aussah und so weiter und er sagte, glaube ich, selbst, er konnte eigentlich nicht wirklich gut kochen, aber er hatte halt seine Schnauze und seinen Typ halt so, ne? Und die Instagram oder Social Media Köche oder sowas, die kommen ja dann auch sehr viel über diese den Fickerfinger zu zeigen oder nackt in der Schürze zu stehen. Ja, klar. Und Olivenöl irgendwie zu trinken und so ein Zeug.
Ich glaube, wir reden gerade, nur ein Typ macht das.
Du redest gerade alles, was du gesagt hast, macht nur ein Typ gerade.
Ja, aber ich schaue mir das halt auch an und denke mir, das ist doch wirklich geil.
Ja, aber skurril.
Hat mit Kochen nichts zu tun, aber es ist doch wirklich
geil.
Ja, also es ist halt, das ist sicherlich Social Media absurd, aber das Coole ist tatsächlich, dass man heutzutage ja die Möglichkeit hat, das Internet per se, ne, einfach in einem Highspeed über den ganzen Globus sich inspirieren zu lassen. Total. Und auch einzutauchen zu Welten. Ich bin ja manchmal, also so diese Instagram-Suche, ne, was dir da manchmal so angezeigt wird, und dann geht es in diese Richtung, diese Streetfood-Geschichten auch, gerade in Asien irgendwie oder sowas, was ja wirklich, dass dir verrückte Sachen machen. Ja, voll. Also so, dann die, auch im arabischen Raum wieder so Videos, wo die dann so riesen Burger irgendwie
über den Tisch stellen. Da finde ich so krass. Ich bin ich bin absolut hängen geblieben.
Ich probiere jetzt mal so ein Tuch auf
YouTube. Weil ich liebe YouTube, weil du hast halt wirklich komplexe Videos. Du siehst halt bei YouTube dann wirklich die komplette Entstehung. Da gibt es doch irgendwie wo ist denn das? In Thailand. So eine Banana Lady, die da immer ihre Pfannkuchen-Dinger
machen. Banana Roti,
genau. Und dann siehst du aber halt einfach 20 Minuten lang, wie sie in der Früh aufsteht, bis sie am Abend Feierabend macht. Da stehe ich drauf. Ja. Ich hasse dieses in kurz gefasste.
Fast-paced.
Ne? Ja, weil ich muss sagen, ich finde das immer so, da wird einfach sowas suggeriert, so es ist einfach. Ja, und das Wenigste, was auf der Welt geschieht, ist einfach.
Ja.
Und aber in der heutigen Zeit, die Menschen, die Kinder vor allem, wachsen auch mit
Generation diesem Denken TikTok auf. Ist das.
Genau.
Ja, genau.
Dieses alles schnell, zack, zack, zack. Aber so funktioniert die Welt leider nicht. Ja. Und da muss ich sagen, da muss man auch immer wieder so ein bisschen back to the roots kommen und auch denen mal sagen, ey, nee, das ist nicht die Realität.
Ja, voll. Klar.
Merken wir ja auch jetzt so, also ich bin jetzt natürlich der falsche Ansprechpartner, weil ich kein Handwerk gewende, aber wir merken es ja zum Beispiel beim Kochen so, dass viele einfach jetzt The Taste gucken, Kitchen Impossible gucken, ich kann das auch. Die wollen mit der Pinzette dann quasi in die Küche reinmarschieren und sagen, ich stehe jetzt am Passe, Leute, und dann will ich jetzt mitkochen. Yeah. Nein, du musst erstmal 1000 Karotten und Kartoffeln schälen, bis du dann erstmal mit der Pinzette an den Pass darfst. Aber diese neue Generation, auch mit diesen Influencern oder Foodfluencern, die halt suggerieren, ey, das kann jeder Dulli. So, klar.
Das siehst du auch beim Brauen, also gerade in dem Hobbybrauerbereich, ne? Also nee, wirklich.
Ja, stimmt.
Da wird so viel Bullshit auch in die Welt geblasen und die lesen sich 1000 Sachen durch und die vertiefen sich in Dinge, die sie noch gar nicht beschäftigen müssen, weil sie kriegen noch kein normales Bier easy hin.
Ja.
Und aber vertiefen sich schon in andere Aspekte, die eigentlich sie noch gar nichts angehen in dem Moment. Und dann denkst du halt so, ja klar, auf dem Papier liest sich das alles ganz einfach, aber mach erstmal ein bodenständiges Bier gut. Und dann machen wir weiter. Und so ist beim Kochen ja auch.
Ja. Ja. Oder verstehe erstmal die ganzen Hintergrundprozesse. Ja,
wie wir das Freundsthema hatten mit außerhalb von Deutschland, das Bier, wenn es ein faulty Bier ist, der Geschmack gehört halt so da drin. Aber für uns oder in Deutschland ist halt so, nee, das gehört halt nicht rein.
Ja.
Genau. Deswegen ist halt so die Technicalities, die man halt...
Es bringt ja jetzt auch nichts, wenn du, was nehmen wir beim Beispiel, irgendwie eine Spargelsuppe kochst oder sowas und du kriegst die einigermaßen gut hin. Aber es ist halt immer Glück, dass du sie hinkriegst. Wenn du nicht verstehst, okay, habe ich da jetzt genug Säure drin? Was passiert, wenn ich da zu viel Säure drin habe und sowas? Diese ganzen Hintergrundsachen, halt, die brauchst du halt, um aufbauen zu können. Und klar funktioniert es, wenn du es immer irgendwie einigermaßen gleich machst und es funktioniert halt, aber du kannst halt nicht wirklich drauf aufbauen. Das ist halt das Schwierige.
Oder du reißt einfach die Tüte auf.
Oder, das geht natürlich auch.
Es gibt ja auch gute Alternativen. Also genug sogenannte Restaurants, sag ich mal, die tatsächlich auch in Deutschland oder auch vielleicht in anderen Ländern ja auch so arbeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Convenience-Produkte, da, also du kannst ja heute, also
ey, wir super
fies. Flutamat. Aber so, ich letztens, was der Lidl oder Aldi, glaube ich, die hatten so tiefgefrorene Asiennudeln, Kokos-Limette und also so ganz interessante Geschmackskomponenten tatsächlich, so also Geschmacksbeschreibungen. Und das habe ich mir gekauft, ne? Schmeißt in die Pfanne rein, lässt 10 Minuten laufen, brät's ein bisschen an und fertig. Das hat gar nicht so schlecht geschmeckt.
Ja, klar.
Kann ich sagen, das ist jetzt mein Restaurant. So, dann mache ich das halt so fertig. Also geschnittenes Gemüse zu kaufen,
schaust,
wo alles akkurat
ist. Da gibt es ja auch Leute, da gibt es Köche, die gehen da hin und sagen, ey, das ist krass, wie die Qualität zugenommen hat. Also da gibt es immer noch Bullshit, aber es gibt auch Sachen, wo du sagst, ey, da kriege ich fertig geschnippeltes Grillgemüse. Das kann ich eigentlich für den Preis in der Qualität nie im Leben produzieren.
Ja, du sparst dir so viel Zeit halt.
Aber das ist, glaube ich, auch die Zukunft in den nächsten 10, 20, 30, 40, keine Ahnung, Jahren, dass man auch dieses...
Schau mal wieder zum Bier.
Ja, wir sind ja auch bald mal hier. Wir trinken nochmal dieses...
Soju.
Da ist so ein Frosch drauf. Wenn du es auch nochmal probieren willst, Max.
Das kennen wir ja schon, das Zeug.
Ja, ich glaube, ich kenne es auch.
Bier zum Aber
unsere Hörer und Hörerinnen kennen es noch nicht. Und deswegen googeln wir uns das jetzt mal rein gleich hinter die Birne.
Ja, aber sag mal so, abschließend dann noch, wollen nicht gatekeepen, kommt ins Handwerk, macht mega viel Spaß.
Genau. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist ja auch schon ein Thema so, zum einen künstliche Intelligenz, aber auch Roboter, ne, in Restaurants, so, ne? Aber so diese Kantinenrestaurants oder so, oder ich weiß, habe ich letztens irgendwas angeschaut, schon weil ich hinterher kann mich nicht mehr genau daran erinnern, die dann bestimmte Arbeitsschritte, ich glaube, es gibt sogar auch schon Art Restaurants, wo bestimmte Gerichte dann vom Roboter irgendwie zubereitet werden, auch alles aber halt schon irgendwie vorbereitet ist, aber genau, der schmeißt halt dann
nur noch durchgewockt.
In Bock.
Genau, automatische Schwenkfunktion.
Genau, und fertig.
Halt, alles,
ja. Ich bin in Berlin, wo ich gewohnt habe, einen Dönerladen um die Ecke gehabt, die hatten auch einen Wok im Dönerladen. Also so, okay. Da war immer auch wiederum der gleiche jeden Tag da. Und das Einzige, was der gemacht hat, war halt auch wirklich die 5 Zutaten immer wieder zusammengeschmissen und dann hattest du deine gebratenen Nudeln. Dann dachte ich mir schon, da könnte man doch auch einen Roboter hinstellen, halt einfach das machen. Aber dann wiederum, dass diese Kreativität im Handwerk, die ihr lebt, die wir in der Brauerei leben, die Professionalität dann
Professionalität aber auch, in Anführungszeichen.
Ja, ich meine, Professionalität in Form von jetzt bei uns, der Max natürlich, ne, bei euch, wir sind auch, du als BWLer, ich als Sozialarbeiter, wir haben keine Ahnung davon. Aber immerhin hast du noch mehr Ahnung, vielleicht ein Unternehmen zu führen oder sowas. Ich habe ja von nichts eine Ahnung.
Ich bin frisch aus dem Studium raus. Ich habe auch von nichts eine Ahnung.
Aber ich meine, du hast deine Ausbildung im Wirtshaus genossen, sei jetzt mal in Anführungszeichen genossen. Ich hoffe, halbwegs hast du es auch. Ich gehe mal davon aus. Aber es ist ja auch ein kreativer Laden. Ne, auf jeden Fall. Das ist ja das Wichtige auch. Und das denke ich in Brauerei, in der Ausbildung auch und so weiter. In den nächsten 10, 15, 20 Jahren, die Bierlandschaft, um runterzubrechen wieder zum Thema Bier, wird sich jetzt nicht radikal ändern in Deutschland oder sowas, was auch völlig in Ordnung ist. Aber halt, Max auch als Braumeister jetzt auch oder sowas, so Ausbildungen, die Lernmodule teilweise, also, da müsste man schon so ein bisschen mehr das Thema Stilistik reinbringen.
Ja, genau, das muss auf jeden Fall reinkommen. Aber was man auch sagen muss, geht ins Handwerk. Weil wenn man sich nämlich mal gerade, ich habe mich da letztens erst mit ein paar Braumeistern unterhalten, wenn man sich jetzt mal gerade anschaut, diese ganzen zum Beispiel Bürojobs und so, da gibt's, also es gibt immer mehr Studienabschließer, so zack, die kommen alle her und der Markt ist überschwemmt. Die haben immer noch gute Löhne bei allem, aber irgendwann mal, der Markt ist überschwemmt bei denen. Im Handwerk ist der Markt gerade leer.
Ja.
Das heißt, wenn ihr da reinkommt, da werden in Zukunft die Gehälter auch steigen, weil sie müssen steigen.
Ja.
Und die anderen, die fallen irgendwo hinten ab, weil das Handwerk wird benötigt und alles andere KI.
Ja, und da fällt mir ja gerade noch viel. Also du schenkst da jetzt einfach mal für uns alle was ein, also, oder wie?
Helles, ganz normales Helles
von uns. Aus Helles quasi. Wir haben Soju mitgebracht.
Wer hat denn das Helle, was ist denn da eingeschenkt worden von Helles?
Achso, das ist Helles. Achso, jetzt check ich's. Okay. Weil hier hätte ich auch noch ein Helles gehabt.
Oh. Ja, machen wir Runde 2.
Ich trinke lieber gescheites Helles.
Ja, gescheites Helles. Some call it a Helles. Nee, aber genau, was ich sagen wollte, wegen Handwerk. Wir hier in dieser Brauerei suchen ab jetzt, jemanden, der mit uns gemeinsam das Handwerk lernen möchte. Also eine Person, die Lust hat, hier eine Ausbildung zu machen. Das wird jetzt auch diese Woche endlich mal nochmal richtig nach außen kommuniziert. Wir machen das als Letztes, weil alle, die sich dann schon für irgendwas entschieden haben, nochmal umdenken und dann, hey, da ja. Und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, euch bei uns bewerben. Ja, das war schon ungefähr richtig. Ja, ja. Danke. Gut, dass du das sagst. Ja, Spaß. Und halt dieses Handwerk mit allen seinen wunderschönen Attitüden bei uns erlernen.
Und auch den allen nicht so schönen Attitüden.
Genau, das wollte
und
ich extra.
Bier, ganz viel Bier.
Ganz viel Bier. Und apropos Bier, wir haben auch noch ein paar neue Sorten. Ne? Da müssen wir auch noch mal ganz kurz erwähnen. Insgesamt 4 Stück. Kopfkino ist wieder da. Hausbier vom Restaurant Tisan. Heute machen wir das Hausbier für euch. Ja, also unbedingt auch mal abchecken. Schreibt das auch hier unten in die Show Notes rein. Eure Internetadresse. Also alle in Nürnberger und Umgebung oder wo immer ihr seid, geht
krass, unbedingt. Krass, wie viele Dinger wir gerade für Läden haben, ne? Weil dann kommt ja noch für die Matahari-Bar in Nürnberg
richtig.
Das Red Ale dazu.
Das Red Ale ist auch am Start schon, wird aber erstmal in der Festwoche ausgeschenkt. Das geht jetzt am Samstag los im Stereo, da ist große Party, 30 Jahre.
Also für jeden, der in dann, Nürnberg oder Umgebung ist.
Genau, unbedingt hin. Und auch für alle, die in Nürnberg und Umgebung sind und untappt haben, dieses Bier gibt es erstmal nur in der Matahari-Bar. Also müsst ihr dort hingehen und es dort einchecken. Und dann, was haben wir noch gebraut? Wir haben ein neues IPA, Taste Like mit Strata. Sehr schön, sehr clean, sehr geil zu trinken.
Ja, und vor allem hat es auch so eine, das ist ganz nice, weil es hat so eine schöne Hopfigkeit, eine schöne Süße. Es ist ein super, super Ding zum Runterkippen ja, auch.
Voll super, genau.
Trotzdem auch komplex ist. Also.
Dann haben wir, genau, Kopfkino habe ich schon gesagt, dann haben wir aus dem Kopfkino das It's a Match gemacht mit Roter Beete und Andam, wie heißt der Pfeffer nochmal?
Das ist Andamalian, glaube ich.
Genau. Das ist
ein indonesischer Pfeffer.
Genau. Andaliman.
Andaliman-Pfeffer, ein wilder Pfeffer, der nur auf Sumatra wächst und der auch als sogenannter Zitruspfeffer auch bekannt ist. Also eine krasse Zitrusnote.
Da muss man sagen, ich bin kein Fan vom Kopfkino, nicht weil ich das Kopfkino an sich nicht mag, aber ich mag keine Saisonbiere. Und das ist ja die Basis, ein Saisonbier. Aber mit der roten Beete und dem Pfeffer schmeckt mir das richtig, richtig gut. Also auch mal hier eine Empfehlung an Leute, die sagen, sie mögen keine Saison.
Ja.
Gebt euch mal das, weil das ist was anderes und es macht Spaß.
Probiert, warum wir es auch gemacht haben und wieso das so gut passt, könnt ihr auch im Onlineshop nachlesen. Was hat man noch? Und Be Kind to Each Other ist so unsere neue Cake-Serie, so ein bisschen weiter, die Kuchenserie, also so ein Rhabarber. Pastry Sour mit Rhabarber und Vanille. Mit Testbräu aus München. Die vier Sachen gibt es neu. 5% Discount gibt es übrigens, wenn man Orca 5 nutzt. Auf alles im Onlineshop. Und noch bis 28. April 20% glaube ich sogar für so ein 12er-Paket im Onlineshop.
Rabatte sind nicht kombinierbar.
Richtig. Ja, stimmt. Da könnt ihr die neuen Sorten auswählen und euch das selbst zusammenpacken. Das finde ich eigentlich immer ganz geil. Das wird auch gut genutzt. Ja. Und was gibt es sonst Neues in der Brauerei? Ach ja, wir haben, ich schau mal, dass ich den Podcast vielleicht sogar heute schon rausbringen, vielleicht auch erst morgen, aber wir haben am Mittwoch um 18 Uhr gibt es Tickets für unsere 7-Jahres-Feier Orca Brau im, Entschuldigung an euch, im Mano.
Kann ich mir leben.
Ich mag Wein, um Gottes Willen.
Ich mag die Jungs.
Wir da auch mal.
Sind ja auch gut mit den Jungs.
Findet ihr die auch ganz okay, oder was?
Ja, ja, schon definitiv.
Zweimal dort.
Ja, genau. Also nochmal darauf zu sprechen, ganz kurz. Ihr habt auch schon Kooperationen zum Beispiel gemacht mit Mano Restaurant. Genau. Ihr macht so Art Pop. Das finde ich auch per se mega geil. Was das auch nochmal für ein Mehraufwand ist, checken kaum Leute. Ne? Da geht ihr hier als Köche auch im Fremde, in Anführungszeichen, Küche rein und müsst ihr euer Ding machen. Und dann auch noch im Mano.
Musst dann erstmal gucken, was du für Geräte
und alles Mano, hast.
Ey. Und dann noch im Mano. Schau
ganz im Mano,
Jungs.
Genau. Sonst eh nicht.
Also wir haben da so ein All-Inclusive-Ding gemacht jetzt. Ne? Das kostet 70 Euro und dafür kannst du so viel Bier trinken, wie du kannst und essen auch, wie du kannst. Und es gibt so eine Art Flying-Buffet und einfach alles hingestellt und dann
gib ihm. Portugiesische, spanische Tapas sollten vielleicht, wenn die Leute gar nicht das Mano kennen.
Ja, genau. So die Richtung. Das kennt schon jeder. So, das ist auch egal, aber da muss man einfach gucken. Und genau, also per se ist es einfach, ja, wie du gerade gesagt hast, iberische Küche in Anführungszeichen. Geile Kleinigkeiten, aber groß auch umgesetzt, so sag ich mal. Und die machen schon auch einen ganz guten Job. Auf eine Art und Weise.
Sonst würden wir nicht mit denen zusammenarbeiten.
Verrückterweise machen die wirklich
gut. Das trifft ganz gut.
Manchmal denkst du auch, also manchmal,
wie auch immer die das schaffen.
Gibt's da gar nicht.
Wenn die Mikros aus sind, können wir mal darüber reden, was wir da miterlebt haben mit unserem Pop-Up.
Genau. Und was gibt's sonst noch? Ich glaube, das war's, oder? Max, fällt dir noch irgendwas ein? Zu unserer. Wir müssen ja auch ein bisschen hier Werbung für uns machen.
Du hast
nicht nur für euch,
auch
für uns.
Nicht.
Wir trinken noch was. Wir
sind schon leer.
Was ist das? Was ist denn das jetzt?
Wir haben zur Feier des Tages, weil wir das Bier jetzt brauen, haben wir ein bisschen asiatische Bierkultur mitgebracht. Wir haben den meistverkaufteste Spirituose der Welt dabei, ja. Da haben wir.
Ist Soju, das so wirklich?
Meistverkaufteste? Ja, krass. Mit einer Absatzzahl von 2 Milliarden Flaschen jedes Jahr.
Nein, weil die so klein sind.
Das wird da ordentlich gezogen da drüben. Hey, also das
crazy shit. Da muss man auch wieder sagen, dieses schöne Klischee von Asiaten trinken ja nicht viel oder können nicht viel trinken, widerlegt so ein Zeug ja extrem.
Aber das ist geil da drüben. Einfach nur irgendwie was Geiles snacken, dazu ordentlich was reinbechern.
Da gibt es ja die Kultur oder das Wort dafür in Korea heißt Anju. Warum kenne ich mich in Korea so gut aus? Ich habe da meine Zeit lang studiert, aber ich bin ursprünglich Vietnamese. Also nicht jetzt.
Wir sind keine Koreaner.
Genau. aber Anju heißt das. Das ist quasi das Prinzip, dass man isst, um zu trinken. Also man serviert dann quasi Essen, was geil zu Drinks passt, also wie jetzt Bier oder Soju. Und man in Asien ist ja meistens so, auch
auch in mediterranen Ländern würde ich mal behaupten, bloß in Deutschland ist es nicht so, dass man das Essen so eine soziale Komponente hat, die es einfach in Deutschland nicht so gibt, sondern man trifft sich halt nach dem Feierabend mit den Kollegen auf Essen und Trinken und dann wird da mal wild durcheinander gegessen, wird auch oftmals einfach was in die Mitte gestellt, was dem Franken oder dem Deutschen schon ein bisschen schwerer fällt, sich was zu teilen, aber dann macht man da viele Flaschen Soju auf, viele Flaschen Bier auf und dann quatscht man über das Leben, über die Arbeit und betrinkt sich dabei.
Obwohl die auch in Japan und Korea so eine Kultur auch des Hartsaufens haben, oder?
Ja,
am Ende nicht mehr quatscht.
Ja, das Problem ist ja zum Beispiel, da gibt es ja zum Beispiel die Kultur des, man darf erst aufhören zu trinken, wenn der Chef aufgehört hat zu trinken. Und wenn, das heißt dann quasi, wenn der Chef zum Beispiel quasi Felix ist,
kannst du mal einen Krankenwagen zu trinken oder muss ich dann aufhören zu trinken?
Du darfst erst aufhören, du darfst quasi nicht ablehnen, einen Drink von ihm zu nehmen, weil er dein Chef quasi ist. Und das ist ja genauso wie die Kultur, dass man erst Feierabend machen darf, wenn der Chef gegangen ist. Man darf davor, auch wenn man davor fertig ist, darf man erst nach Hause, wenn der Chef fertig ist. Also die Orca-Brauerei hat eine japanische Arbeitskultur.
Nicht nur Orca-Brauerei.
Auf jeden Fall haben wir jetzt das Soju mitgebracht, die meistverkaufteste Spirituose der Welt. Und die Koreaner spiken damit quasi ihr Bier. Weil das Bier, was man da meistens bekommt, ein bisschen auf der schwächeren Seite ist und nicht so geschmackvoll ist, kann man mit dieser mit dem Reisdestillat von so, ist ja gar nicht so stark, hat so um diese 16, 17 Umdrehungen, dann macht man so ein, zum Verhältnis 80-20 dann sein Soju rein und mixt es dann mit dem Bier und das nennt man dann Somek, Soju und Mekju. Mekju ist das koreanische Wort für Bier. Mixt es und hat man so, wenn man das ideale Verhältnis trifft, hat mir ein Koreaner gesagt, schmeckt es wie Honig. So, ja. Die, weil diese Süße dieses des Reisdestillats mit der Hopfigkeit und der Bitterheit des Biers dann sehr schön reagiert und dann dadurch so eine honigartige Flüssigkeit rauskommt. Und das trinken die Koreaner lieben gerne. Am besten zum Beispiel auch so, man nimmt einen Bierpitcher her, eine ganze Flasche Soju rein und dann kippt man sich das den ganzen Abend lang.
Geil.
Und das also habe ich jetzt für die Jungs gemixt. Und
fand sehr gut lecker. Gemischt. Ich habe hier gerade noch eine Flasche alkoholfreies Augustiner stehen. Da hätte ich jetzt auch gerne noch mal reingemixt.
Das hat ja schon alkoholfreies.
Hat ja so eine Süße auch, vielleicht gar nicht schlecht.
Da frage an euch, ich hab gestern irgend so ein Video gesehen, das war in China, an so einem Straßenstand hat einer sich so Reis, Schnaps, Alkohol, Wein, keine Ahnung. Und da war wirklich einfach Reis drin. Das hat man mit dem Löffel gegessen, getrunken und das soll relativ stark sein, dann ist das eine ganze Bowl mit Reis, Alkohol, keine quasi, Ahnung was.
Der Koji-Reis, der was.
Aber Amazake ist alkoholfrei, oder?
Alkoholfrei, genau.
Das ist ja nur ein Nebenprodukt.
Ich habe so ein bisschen gespiked.
Also sagt euch auch nichts.
Doch, schon.
Aber es gibt auch beim Asienmarkt des Vertrauens immer so große Gefäße, wo Reis drin ist und dann ein Alkoholiker-Regal ist. Das müssten wir eigentlich mal probieren und ausprobieren.
Testkitchen, wann kommst du vorbei?
Nee, aber es war quasi einfach so fermentierter Reis und dann
scheint zu schmecken. Schmeckt wie normales Helles jetzt. Wirklich. Abgefahren.
Also Leute, kauft euch Soju.
Soju nimmt Tucher aus Tucher. Nee, was haben wir da?
Das war jetzt das Alkoholfreie von Augustine.
Ah, Augustine. Dann hast du einfach immer Alkoholfreies daheim und ein paar Flaschen Soju. Und wenn du mal Bock hast, dann kannst du so. Und ansonsten siehst du aus, als wärst du mega clean.
Ja, hervorragend. Geil. Ja, super gut, ey. Max ist schon raus. Ciao. Ja. Und wir sind jetzt, glaube ich, auch durch, mehr oder weniger.
Den Grill an.
Ah ja, stimmt, wir wollen ja noch was essen. Gott, das habe ich jetzt total vergessen. Ja. Heidewitzka. Jetzt wird es aber Zeit.
Ja, und auf jeden Fall, danke
jetzt für die Möglichkeit. Zeit.
Sehr gerne. Wir freuen uns auf unser eigenes Bier.
Voll.
Es wird dürfen wir spoilern, dürfen wir noch nicht spoilern? Klar.
Wer jetzt noch zuhört,
der wird belohnt. Darum ging es ja eigentlich. Reislager, kann man das so mit, als Grundbier?
Ja.
Ein Reislager mit der schönen Shisandra-Beere. Das ist der auch Five Flavor Berry genannt, weil sie die 5 Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und Umami abdeckt. Und daraus machen wir ein sehr schönes, geschmackvolles Bier daraus, was hoffentlich bald im Sommer erhältlich ist.
Ah, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt Ende April. den Sommer kriegen wir mit. Nee, total gut. Ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Gute Idee, kam von euch. Wir haben im Vorfeld ein bisschen getestet, ne? Wie funktioniert das? Haut das miteinander hin? Das ist ja auch immer, was viele jetzt bei uns manchmal, ich schmeiß dann da alles irgendwie zusammen und ne, finger crossed, dass es irgendwie funktioniert. Aber da wird sich auch schon der ein oder andere Gedanke gemacht. Und ja, ich glaube, das Ding wird total super. Schön, dass ihr das macht, was ihr macht. Also mega geil. Und schön, dass wir gemeinsam dieses Bier brauen. Das bedeutet mir immer sehr, sehr viel, weil Bier ist so, ne, für mich sehr emotional. Und das mit anderen dann in dem Sinne mal auszuleben
Und so eine
Idee zu münden, die dann als Produkt umgesetzt wird, ist total geil. Also wird auch super schön werden. Und ja, ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt hier alles abgehakt auf der Liste, genau. Würde ich sagen, oder?
Genau. Also
eine Sache muss ich kurz erwähnen. Auch wer jetzt noch zuhört, der von Anfang an wirklich zugehört hat. Wir hatten ja heute kein Intro. Ich habe am Anfang gar nicht gesagt, warum wir kein Intro haben. Aber haben wir immer ein Intro. Und beim letzten Podcast hatten wir schon kein Intro, weil mein Laptop nicht funktioniert hat und wir Max sein Laptop haben. Und da ist das Intro nicht drauf. Und heute ist es schon wieder so, erstens. Und zweitens warten wir auf ein neues Intro. Eben. Und das macht der gute Daniel Stenger, der aber gerade sein Live-Set bastelt. Und da ist er sehr eingespannt. Letztes Mal war er in New York, jetzt macht er gerade sein Live-Set. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir vielleicht in der nächsten Folge ein neues Intro haben.
Notfalls wird gesungen.
Und jetzt als Outro? Genau, haben wir auch nichts als Outro. Fritz wollte die Nationalhymne singen, aber...
Aber jetzt ist er gegangen.
Haben wir nicht. Was gibt's hier noch? Okay, also schönen Dank, ne, dass ihr da seid und so. Und jetzt erstmal noch was und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.